Hi und willkommen zurück bei Meet My Mind. Heute mit einer ganz besonderen Episode, die eigentlich gar kein Intro braucht. Eine Episode, die schlicht und ergreifend extrem gut zu 23/7 und unserem Podcast Meet My Mind passt. 23/7 ist nämlich eine Marketingagentur für regionale Unternehmen und Vereine und Meet My Mind ein Projekt, das inspirierende Personen aus dem Raum Miltenberg und Aschaffenburg vorstellen möchte. Und ehrlich gesagt, dass ich für diesen Podcast mit Matthias Hofmann über sein Projekt und Unternehmen, den Lechnerwirt, sprechen wollen würde, stand eigentlich mit Start von Meet My Mind schon fest. Umso schöner, dass er schnell und unkompliziert zugesagt hat. Ein bisschen so wie 2022, als ich ihm an seinem ersten Messewochenende als neuer Festwirt per Mail meine Hilfe angeboten hatte und er mich wenige Stunden später anrief und für den darauffolgenden Tag an den Ort einlud, an dem wir auch diese Episode aufgezeichnet haben. Das sogenannte Pali, sein Backoffice während der Messe. An der Stelle verweise ich gerne auch wieder auf den Videopodcast, den ihr auch zu dieser Ausgabe auf YouTube seht. Was ihr dort wahrscheinlich gar nicht wahrnehmt, ich hatte mich Anfang April brutal in der Kleiderwahl vertan. Und Matthias, Felix Wöber von X-Fiction Entertainment, der auch dieses Mal wieder fürs Video verantwortlich war, und ich haben schon ordentlich gefroren. Also nicht über die Hände in den Hosentaschen wundern. Wundern dürftet ihr euch aber über so einiges, was Matthias in unserem Gespräch erzählt hat. Über seine Pläne und die große Neuigkeit für die Michaelismesse 2024. Über die Herausforderungen der vergangenen Jahre und über seine generelle Vision für den Lechnerwirt. Ich bin sicher, da ist beim einen oder anderen ein ganz anderes, viel weniger sympathisches Bild im Kopf. Genauso sicher bin ich, dass diejenigen, die diese Ausgabe komplett hören, danach einen guten Überblick und ein viel besseres Verständnis zum und für den Lechnerwirt haben werden. Und genau dafür sind wir ja schließlich da. Ich jedenfalls bin und bleibe auch als Weintrinker mit einem Musikgeschmack, der vieles, aber nicht festzelltauglich ist, ein Fan von Matthias und seiner Herangehensweise. Deshalb drücke ich ihm, seiner Familie und dem kompletten Team des Lechnerwirts weiter fest die Daumen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei Episode Nummer 8 von Meet My Mind mit Lechnerwirt Matthias Hofmann. Ungewohnte Umgebung für die Zuseher, für beide Protagonisten, eine gewohnte für dich nochmal einen Ticken mehr. Und die meisten werden dich erkannt haben, wenn sie es jetzt als Video schauen. Trotzdem, auch bei dir, Matthias, steigen wir mit der Vorstellung von dir selbst ein.
Ja, wer meinen Namen nicht kennt, ich heiße also nicht Lechner mit Nachnamen, sondern Hofmann und mein Vorname ist Matthias mit einem T und H. Und bin in Bürgstadt geboren, beziehungsweise geboren natürlich in Miltenberg, aber in Bürgstadt aufgewachsen. Und ja, mittlerweile 58 Jahre alt. Ne? Und und seit 2022, eigentlich ab 2020, aber ab 2022 der neue Festwirt der Michaelismesse Miltenberg.
Und wir sitzen jetzt quasi mitten in deinem Backoffice, dass es dann während der Messe ist. Ne?
Jawohl.
Also hast ja aber noch ein anderes auch in Kleinheubach. Ja. Und du hast jetzt gesagt, 58 wirst du sein, wenn die Messe losgeht, ne?
Genau.
Ja. Wir nehmen jetzt Anfang Mitte April auf. Aufzeichnung erscheint dann nach deinem Geburtstag, der auch noch im April ist. Genauer genau. Mache ich es jetzt nicht, das entscheidest du. Wir haben hier, das ist zu unserem Bezug zueinander, wir haben hier schon mal 10 Tage recht intensiv verbracht. Ich durfte beobachten, wie es in der Zeit bei euch zuging. Und wir werden das Thema Messe dann gleich auf Streifen steigen. Aber zunächst einmal mit deiner Unternehmerkarriere davor, eine, die so als Grundlage auch ganz spannend ist, wenn man dann den Kontrast zur Messe zieht. Eingangs auch immer, was wäre es für dich so das Schlimmste, was bei so einem Podcast-Gespräch rauskommen kann?
Oh, das Schlimmste. Keine Ahnung, ne? Dass ich vielleicht falsche Dinge sage, die mir Leute übel nehmen. Ne? Keine Ahnung, aber ja, ich habe da jetzt keine Erwartung oder auch keine negative Erwartung. Ne?
Dann, weil du Erwartungen schon sagst, ich erzähle immer, was ich mir dabei vorstelle. Ich glaube, dass sich wie bei so vielem, aber bei der Sache, und das kann ich ja, weil ich es mal beobachtet habe, aus Überzeugung sagen, dass sich das viele viel zu
Unterkomplex vorstellen, wie so eine Messe abläuft und wie das zu organisieren ist, gerade der Festzeltbetrieb. Ja. Und dass, wenn man sich die Zeit nimmt, sich mal anzuhören, was an Gedankenspielen dahinter steckt, was auch an Herausforderungen auftritt, und wie das selbst für einen erfahrenen Unternehmer herausfordernd ist, dass sich das manches gut erklärt und man vielleicht im kommenden Jahr mit dem im Hinterkopf mal noch beeindruckter durch die Messe und den Festzeltbetrieb gehen kann. Das warten wir mal ab. Aber da bin ich sehr überzeugt, dass aus dem Endziel mein Fazit, welche Erwartungen eingetreten sind. Ja, Matthias, ich habe es schon angeschnitten. Du bist jetzt der Lechnerwirt, der Festwirt in Miltenberg, aber hast schon eine ganz lange berufliche Karriere davor hinter dir. Wenn du versuchen würdest, hier, ich nenne das immer Elevator Pitch zu Beginn, wenn du versuchen würdest, die in 60 Sekunden zu beschreiben, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Versuchen es trotzdem.
Okay, also berufliche Laufbahn, ja. Ich habe in jungen Jahren meinen Schreiner gelernt und habe mich dann ziemlich schnell nach meinem Zivildienst, damals gab es das ja noch, oder während dem Zivildienst selbstständig gemacht, im Alter von 21 Jahren. Dann das Ganze hat begonnen mit der Fertigung von Leimholzplatten, wo heute auch im Zelt oder wir sitzen jetzt vor einem Tisch, der aus Leimholzplatten besteht. Das haben wir dann weiterentwickelt zu Massivholzmöbel. Damals waren CNC-Maschinen relativ neu am Markt und haben das dann entsprechend weiterentwickelt. Und dann kam so der Sprung ein bisschen in den Projektbau, in die Projektgeschichte rein, mit einem Projekt in Köln, Piep und Glockenburg. Das war so der Anfang, bis ich dann damals die Firma Hess Holzleinbau übernommen hatte. Die war schon vorher 3 Jahre in Insolvenz und da war ich auch der Zulieferer ja vorher. Und das war dann so der erste größere Sprung von einer kleinen Firma mit damals 17 Leuten, wo wir dann die Firma aufgebaut haben, bis über 100 Mitarbeiter. Und ja, das haben wir dann entsprechend weiterentwickelt, Projekte international abgewickelt und die Firma gibt es ja nach wie vor heute noch und ist mittlerweile sehr gut unterwegs und weltweit unterwegs und die habe ich dann verkauft, bin dann ausgestiegen. Das hatte ich mir auch immer vorgenommen, wenn ich mal 50 Jahre alt bin, dass ich möglichst nur noch das machen kann, was mir Spaß macht. Und natürlich hat mir das vorher auch Spaß gemacht, aber da muss man halt vieles machen, um leben zu können, um die Sorgen finanziell und mit Mitarbeitern alles abzuwickeln. Und das habe ich dann auch durchgezogen, habe dann wirklich den Ausstieg geschafft, habe super Käufer gefunden, Österreicher, die die Firma jetzt weiterentwickelt und weitergebracht haben, die ja nach wie vor in Kleinheubach noch tätig ist. Ja, und nach dem Ausstieg, das war dann Ende 16, Anfang 17, dann habe ich mal 2 Jahre, habe mir eine schöne Werkstatt eingerichtet. Das ist meine zweite Firma, die nennt sich Romat, Hofmann Matthias. Und ja, da habe ich 2 Jahre so ein bisschen Beratung gemacht und Produktentwicklung und bin auch viel mit dem Fahrrad rumgefahren und habe das Leben ein bisschen genossen, die Freizeit. Und ja, und wenn man halt zu viel Freizeit hat, dann kommt man vielleicht halt wieder auf dumme Gedanken. Und wir hatten dann 2018 die 60 Sekunden sind, glaube ich, herum. Ne?
Ja, ich unterbreche dich.
2018 hat man dann die Lechnerwiese organisiert. Das war vorne am Main-Pier heute ein Fest. Und da ist halt nachts halt dann noch mal so der Gedanke gekommen, ja, mit der Michaelis-Messe, da müssen wir was ändern. Ne? Und jetzt seitdem der neue Job Lechner wird.
Ja. Dann war ein bisschen drüber, aber trotzdem finde ich, hast du das mit viel Würze eigentlich sogar noch recht kurz, ein paar Jahrzehnte zusammengefasst. Deshalb machen wir es jetzt ein bisschen im langsamen Durchgang. Ich weiß, weil du es mir damals erzählt hast, du hast quasi also ursprünglich angefangen mit du allein in einer Werkstatt, oder?
Also zusammen von Beginn an, das habe ich jetzt ja nicht erwähnt, seit Beginn an der Selbstständigkeit, damals noch in Miltenberg Nord, in gemieteten Räumen, von Beginn an damals meine Freundin, jetzt schon seit 36 Jahre Ehefrau und oder Entschuldigung, schneide es mal raus. Ja. Und ja, damals schon mit meiner Ehefrau gestartet und seitdem sind wir zusammen ein Team und in Miltenberg Nord gegründet, dann in Kleinheubach im Alter von 23 Jahren damals, wo heute in Kleinheubach der Rewe-Markt der Fressnapf ist. Das war so mein erster Neubau und da war damals noch gar nichts außenrum. Da hatten wir dann die Firma neu gebaut und weiterentwickelt, wie gesagt, bis dann die Übernahme von der Firma Hess kam.
Und das hast du jetzt gerade auch beschrieben, hat sich dann immer wieder gesteigert, auch von der Größe von den Firmen her. Und was ich vermute und was man ja auch gern schon mal unterschätzt, ist, da besteht ja immer auch ein gewisses Risiko drin, wenn man sich so massiv vergrößert. Also ist ja ein Entschluss, ich übernehme jetzt eine größere Firma, aber das heißt ja nicht sofort, dann habe ich auch mehr, sondern habe vor allem erstmal mehr Verantwortung.
Ja, also das sage ich auch jedem. Auch die Verantwortung ist eine, die Sorgen, die sind im Prinzip, ob ich jetzt 100 Leute beschäftige oder zwei oder einen, ne, das kann, die Sorgen können die gleiche sein, ne, weil man macht sich ja, wenn zwischenmenschlich oder wenn wirtschaftliche oder egal mit Kunden Ärger gibt, die Größe spielt eigentlich, weil es gibt ja keine Steigerung von Sorgen. Ne? Natürlich gibt es mehr oder weniger, aber letztendlich macht das keinen Unterschied. Ne? Teilweise ist es, fand ich sogar auch leichter, in größere Unternehmen tätig zu sein, weil man hat dann halt seine Spezialisten. Man muss ja nicht alles selber können. Ich kann bis heute kein Statikrechner oder irgendwas, das studiert man ja, ne? Aber trotzdem hat man halt ein Gefühl dafür. Und so hat man halt für alle Sparten seine Spezialisten. Und da fällt in einer großen Firma schon manches auch leichter, ganz klar. Ne? Aber die Verantwortung ist größer, logisch. Ne?
Und ist es dann leichter, wenn man es ja quasi automatisch mit heimnimmt, weil man ja nicht allein in der Firma arbeitet und nicht allein die Sorgen kennt, oder schwerer oder beides?
Also ich kenne ja nur das eine. Ja. Ne? Natürlich ist die Firma immer, war immer zugegen. Ne? Weil man versucht natürlich abends, wie die Kinder noch klein waren, das beim Abendessen oder so, das Thema wegzulassen. Aber es ist halt schwierig. Und das merkt man einem natürlich auch an, wenn man heimkommt, hat irgendwelchen Ärger am Hals oder egal was. Ich kenne nur das eine, ne? Dass wir zu zweit halt immer drinstecken mit allen Gedanken und ja, das ist halt immer Thema, ne? Das begleitet einen.
Das und heißt, im wahrsten Sinne des Wortes durch dick und dünn dann.
Ja, klar. Und wir haben halt schon alles durchgemacht im Leben, ne? Alle Höhen und Tiefen und das schweißt natürlich auch zusammen und man ergänzt sich da ideal.
Ne? Also ein Bild, das ich noch im Kopf habe, was du damals erzählst, deine Frau, glaube ich, auch auf dem Gabelstapler.
Ja, am Anfang in Miltenberg Nord ist meine Frau, stammt ja auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb raus, von der Biel oben und war das gewohnt mit anzupacken und war sie genauso auf dem Stapler gesessen alles, ne? Und hat die Holzpakete rumgefahren, ne? Und hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, dass man sich spezialisiert. Meine Frau hat sich dann in den letzten Jahrzehnten schon immer ums Personal gekümmert hauptsächlich und auch Buchhaltung natürlich. Aber Personal ist jetzt gerade jetzt für die Michaelismesse ein Hauptthema, weil wir punktuell halt ca. 160 Leute einstellen müssen. Ne? Und das heißt ja nicht, dass man mit jedem, der sich bewirbt, dass man den einstellt, sondern das ist halt vielleicht auch mal fast das Zweifache, wo man Gespräche führen muss und Leute sich anschauen muss. Ne?
Ja. Wenn wir den Sprung nochmal zurück machen zu dem Entschluss, vielleicht sogar Schreiner zu werden ursprünglich mal, wie ist der in dir gereift? War das irgendwas, was lange logisch war oder?
Ja, es gibt ja so den Spruch, mein Vater ist Schreiner und Schreiner bin ich. Ja? Das war auch so, mein Vater war Schreiner und für mich gab es nie was anderes. Schon als, kann mich noch erinnern, das ist ja, keine Ahnung, wie alt war ich da, 9 Jahre oder ein bisschen älter, hat mir damals mein Opa schon die erste Elektro-Handkreissäge zu Weihnachten und Stichsäge zu Weihnachten geschenkt, wo alle gesagt haben, Gottes Willen, der Bub schneidet sich die Finger ab. Ne? Und mein Leben war halt im Keller an der Werkbank und von dem her, das stickt im Blut drin und für mich kam nie was anderes in Frage. Ne?
Und dann auch war klar gewesen, Selbstständigkeit gar nicht groß.
Das war anders, für mich auch relativ früh klar. Es ging ja damals, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, Ersatzdienst, Zivildienst. Und das war für mich auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt natürlich, man muss ja Pazifist sein, ne? Kriegsdienstverweigerer, aber für mich war auch ganz schlimm zu sagen, wenn ich Dinge machen muss von Leuten, wo ich weiß, ich bin da anderer Meinung und muss mich da unterordnen, ne? Und darf nichts dagegen sagen. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Deswegen habe ich zu mir, habe ich auch gesagt, ich muss mich selbstständig machen. Also ich muss selber entscheiden, was ich machen will und was ich tue und nicht nur Dinge zu machen, was mir andere sagen, ohne dass ich selber meine Meinung einbringen kann. Und von dem her war das für mich klar immer.
Und jetzt hatten wir, glaube ich, von dem, was du vorhin auch beschrieben hast, von den ersten Jahren mit ja, hat man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, auch als Laie, was da der Wesensgehalt der Firma war. Ich glaube, was ich jetzt zum Beispiel, bis ich es dann mal gesehen habe, nicht greifen hätte können, war so das Thema Projektbau, was dann ein paar Jahre später schon mit der größeren Firma kam. Und du hast Pico und Kloppenburg hast du, glaube ich, als ein Projekt.
Genau, genannt. Das war so das erste Großprojekt, ja.
Aber das war ja, also es ist natürlich nicht um die Ecke gewesen, sondern in
Köln.
Köln-Schildergasse. Und was war da so die Anforderung? Was habt ihr in der Zeit so in den Projekten gemacht?
Ja, das Projekt war natürlich erstmal, oder ich sage schon immer, oder was ich jedem empfehle, ne, Chancen erkennen und nutzen. Ne, und das ist mir oft mal gelungen. Ne, oder oft mal drüber nachzudenken, was kann schiefgehen, sondern einfach sagen, hier gibt sich eine Chance, die wird gepackt und die nutzen wir. Und damals war das auch so, wir haben ja Möbel gefertigt. Und ich kriege eine Anfrage von einem bekannten Ingenieur, wie könnte man dieses Detail lösen auf Schreinerart? Und dann habe ich gesagt, Moment, ich kann dir natürlich da behilflich sein, aber um was geht's da? Kann man sich da auch um den Auftrag bewerben? Und so sind wir zu diesem Auftrag gekommen. Das ging über Hochtief, ein Konzern gesteuert. Und ist uns wirklich gelungen, dann den Auftrag an Land zu ziehen. Und wie dann die Leute gekommen sind, und haben gesagt, Gottes Wille, wie könnt ihr ein Millionenprojekt einer 17-Mann-Schreinerei geben? Und da habe ich damals dann schon bei Hess die Hallen gemietet und gemacht alles und konnte die dann überzeugen, also beruhigen, dass wir das hinkriegen. Und es war einfach eine Chance genutzt und danach ist die Chance wieder gekommen, es zu übernehmen, ne, letztendlich. Und bei dem Projekt war natürlich, das war eine neue Herausforderung und die liebe ich ja, zu begleiten von Beginn an, Fertigung entwickelt, wie machen wir das mit Schablonen und eine komplette Fertigungsstraße aufgebaut und mit Montage in Köln, das war natürlich auch neu, ne, mit Freitragengerüst und das war, ja, ich wärme gerade wieder, eine geile Zeit einfach, ne? Das hat mir Spaß gemacht und wir waren dann auch wirklich da angesehen. Und das haben die Leute gemerkt, dass Herzblut drinsteckt. Und wir waren einer der zwei Firmen, die bei der Eröffnung damals eingeladen waren, bei der Eröffnungsgala. Da ging es wirklich rein wie auf dem roten Teppich und mit Presse. Da waren die ganzen Modedesigner da. Und das war schon mit ein Highlight, ja.
Ja. Und also ein Satz, den ich schon immer mal sagen wollte im Podcast, können wir ja verlinken. Gibt es ja auch Bilder davon oder Beschreibungen, wie das Projekt ausgeschaut hat. Das verlinke ich dann in den Shownotes heißt es. Und das war ja dann nicht das einzige solche Großprojekt, sondern da kamen ja dann nochmal ein paar mehr, unter anderem, wenn man das sagen kann.
Klar, nach der Übernahme der Firma Hess, die ja damals dann durch die Insolvenz schon zusammengeschrumpft war, personell, wie man die Übernahme, das war 2005, ja, ich glaube, ja, April 2005. Und
wie kommt sowas zustande, wenn du sagst, da haben wir die Chance gehabt, das zu übernehmen, kommt dann jemand auf dich zu, sagt, wow, traust dir das zu, wir bräuchten ja, da jemand, ist, oder?
Auch wieder ein bisschen, weitgreifendere,
die Zeit haben
Story. Ich bin, letztendlich, weil wir damals dann gemietet hatten und das Projekt durchgezogen hatten, hatte mich eine hiesige Bank, den Namen möchte ich nicht nennen, ja, gefragt, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die haben ja Investoren gesucht, dass es weitergeht. Die sind ja im Prinzip vom Insolvenzverwalter geführt worden. Und ob ich mir vorstellen könnte, die Firma zu übernehmen oder weiterzuführen. Habe ich gesagt, ja klar, hätte ich schon Interesse, ne? Würde mir schon Spaß machen. Und vor allen Dingen, ich habe ja damals die Frau Hess, Helga Hess, wie sie noch gelebt hat, die hat, ja, hatte ich, denke ich, schon einen guten Draht und da waren wir auch verbunden durch das. Sie hat mir damals die Möglichkeit ja gegeben, so schnell mich selbstständig zu machen und auch in Kleinholbach zu bauen. Und habe gesagt, okay, die Firma, die muss weiterleben, ne? Das ist also zu schade, das kaputt gehen zu lassen. Weil es wäre nicht ewig gelaufen mit dem unter der Insolvenz, weil der Markt war auch da nicht gerade so, der war da ziemlich am Boden. Und ja, und dann, wie es halt in die konkrete Verhandlung ging, wollte die Bank halt von mir so viel Geld, das hätte ich nie, also die Darlehen hätte ich bekommen, aber hätte ich nie wuppen können. Und dann ging es halt über einen anderen Weg, geschickten Weg. Aus heute oder klar, wir haben dann die erste, haben uns dann näher informiert, die erste gläubiger Grundschuld abgelöst über die IKB in Düsseldorf. Und dadurch war ich also der, konnte den Versteigerungsprozess, weil die Firma bzw. die Immobilie wäre damals in die Zwangsversteigerung gegangen. Und da konnte ich den Prozess selber steuern. Und dann ist uns halt gelungen, ja, durch das, dass ich dann der erste Gläubiger war in der im Grundbuch, die Firma da zu übernehmen, zu damals dann bewältigen oder zu bewältigen Belastungen, finanzielle Belastungen.
Trotzdem ist ja dann auch so, also eine Firma gerät ja auch nicht grundlos in der Insolvenz. Man braucht ja dann trotzdem die Fantasie, dass man was verändert kriegt, dass es sich dann positiv entwickelt. Oder?
Ja, ich damals war ja so mein Ding, ich möchte den Ingenieurholzbau in Möbelbauqualität. Ne, diese Kombination, was wir da in
BMC umgesetzt
haben. Ja, einfach so normale Holzbau, also Brettschichtholzherstellung, ist ja erstmal, ich sag mal, Industriehalle, Tennishallen, wie man das halt kennt. Und wir wollten halt so den Architekturbau mehr erobern und in einer besonders guten Qualität, was die Holzauswahl, die Oberfläche, ne, die Lackierung und so weiter betrifft. Und das hat man bei Piep und Kloppenburg ja so gemacht und haben dann einige Folgeprojekte dadurch gewonnen oder bekommen, international, ob das in Dubai oder im Oman, wenn man heute in Airport Oman die Decken, das was nicht unbedingt so die typische Projekte für einen Holzleinbauer sind, die wir auch gebraucht haben, die Industriehallen, um das Butter- und Brotgeschäft zu machen. Aber wir haben dann die Toskana-Therme in Bad Orb gebaut, wie gesagt, in Dubai, in Saudi-Arabien, King Abdul Center, auf der ganzen Welt. Und das hat sich ja jetzt vermehrfacht in Australien und was mittlerweile überall Projekte
gibt. Also hat man heute häufiger, aber ja, das war eigentlich ein bisschen vor...
Ja, wir haben im Prinzip den Grundstein gelegt und hatten uns da ja im ganzen Markt abgehoben, dass wir waren ja bekannt dann in der Branche, einen Ingenieurholzbau in Schreinerqualität einfach liefern können. Deswegen hatten wir dann auch für Louis Vuitton in Paris das Museum den Auftrag bekommen, obwohl damals in der Gruppe, die den Auftrag hatte, ja, Holzbauer auch in der Gruppe vorhanden waren, die das auch machen gekonnt hätten.
Aber wir haben für den Fall nochmal wen anders.
Genau, und wir haben überzeugen können, nicht mit dem Preis vielleicht, aber mit einfach der besseren Qualität, dass man sagt, okay, wir können es halt nochmal einen Schritt schöner machen und haben wir den Auftrag bekommen und dann hatten wir auch gleichzeitig wieder den Folgeauftrag bekommen in Paris wieder. Das ist ein Konzerthaus, wie so ein Ei, mitten auf der Seine. Kann es jetzt gar nicht aussprechen, wie das heißt.
Ich kann es probieren, wenn das
das ist eigentlich schon wieder so lang her. Ja. Und Cité Musical hat es damals genannt, gehießen am Anfang, die haben es aber umbenannt. Ja. Und dann hatten wir halt zwei Großprojekte in Paris. Mitten in Paris war für mich auch wirklich eine schöne Zeit, immer mit dem Thomas Steuerwald, der wohnt ja in Wenstorf und er ist ja quasi berufsmäßig in Frankreich aufgewachsen und wird ja als Franzose anerkannt. Ne? Und das war eine schöne Zeit, immer im ICE nach Paris. Ich glaube, ich bin in meinem Leben 40 Mal dahin gefahren. Selber kann ich so gut wie kein Französisch, bonjour und keine Ahnung. Aber es war immer, ja, war eine schöne Zeit einfach. Ne?
Wenn du sagst, du kannst selber kaum Französisch, man sagt ja bei den Franzosen immer, die sprechen ja nur Französisch. Wie läuft das dann? Hat dann der Thomas Steuer für dich übersetzt?
Das oder? War ja mein Vorteil. Ich war ja teilweise in große Besprechungen und weil die älteren Franzosen halt hauptsächlich Französisch sprechen, die Jüngeren natürlich Englisch. Und das war mein Glück. Ich bin auch nicht der Fremdsprachenspezialist und Englisch, wie gesagt, früher in der Schule habe ich immer nur das gelernt, was mir Spaß gemacht hat. Und Englisch habe ich damals gedacht, oh, ja, brauche ich alles nicht in meinem Leben. Ich bin doch Schreiner, ne? Für was brauche ich Englisch oder so. Und ja, das ist mal einfach nicht so gegeben, die Fremdsprachen. Wobei ich mich heute bemühe, natürlich ein bisschen was da eher auf die Reihe zu bekommen. Und da war halt das, waren Riesenbesprechungen, Baubesprechungen mit 20, 30 Leuten am Tisch und die quatschen halt alle Französisch rum. Und man kriegt dann schon mit, um was es geht, ne? Weil so verstehen tut man dann schon eher was. Ne? Und dann ist dann immer Stopp, jetzt wird übersetzt, wenn ein Aufmann. Ne? Ja. Und dann musst du alle ruhig sein und dann ist bei mich, und dann haben wir halt eine halbe Stunde gequatscht und Thomas sagt, ah ja, passt schon. Ne? Oder
so, ja, das muss ich jetzt halt übersetzen.
Ja. Hat es dann immer so zusammengefasst halt. Ne? Und das war immer ganz lustig und habe ich mich wohlgefühlt auch. Ne? Also es war da kein Problem, weil man hatte jemand an seiner Seite, wo für einen kämpft und macht und hat alles verstanden. War eine schöne Zeit und natürlich immer wie die Franzosen schon Mittagessen, eine Flasche Rotwein auf dem Tisch, ne? Und halt ganz lockerer gehen die da dran. Ne? Ja.
Wenn wir dann zurück nach Deutschland springen, du hast ja dann, denke ich, wenn du die Firma aus der Insolvenz übernimmst, ja auch Mitarbeiter übernommen.
Ja.
Was glaube ich, also ich komme ja aus einer Phase, wo es nicht gut gelaufen ist, wo auch die Mitarbeiter alle Sorgen mit sich tragen. Wie schwer war das oder wie herausfordernd für dich als neuer Inhaber?
Ja, wir haben fast alle Mitarbeiter übernommen, wie es halt so üblich ist bei einer Übernahme, wenn man selber, ich habe damals noch einen Geschäftspartner gehabt auch und gibt's halt manche Posten nicht mehr, ne, in der Führungsebene. Und das ist ja immer schwierig, wenn jemand sagt, du bist jetzt nicht mehr in der Führungsebene, sondern du bist jetzt in der Produktion oder so, geht ja nicht. Deswegen hat man halt da 2-3 Leute nicht übernehmen können, was auch wirtschaftlich nicht darstellbar ist von den Gehältern. Dafür gab es einen Plan und Abfindung und alles. Und den Rest haben wir übernommen. Ich glaube, die waren, weil die, ich habe die alle gekannt. Das war ja auch mit dem Grund mit. Man kennt die Leute. Ich bin ja da früher einen Tag aus, rein und raus gegangen. Und die meisten Leute oder fast alle, oder wir haben alle gekannt und die fanden das, denke ich, schon gut. Ne? Bis auf einen, der hat sich dann Sorgen gemacht, weil wir damals gesagt haben, das erzähle ich auch immer gern wieder, das war so lustig. Wir haben die Versammlung mit dem Insolvenzverwalter, haben die Leute informiert, ja, liebe Leute, also ab heute hat der Matthias die Firma übernommen und führt die weiter mit dem Hermann damals zusammen und ob es Fragen gibt. Und einer hat sich dann Sorgen gemacht, hat dann sich gemeldet, hat gesagt, weil wir dann die Möbelausstellung, haben wir damals noch Möbel gemacht, mit in die Kantine reingebaut haben oder integriert haben. Ja, und wer macht dann freitags die Würstli? Das war damals die Frage, nicht die einzige, was gekommen ist.
Aber die hattest du noch nicht gedacht.
Bitte? An die haben wir nicht gedacht, weil ja die Kantine haben wir als Büro umgebaut. Ja. Das war die
aber Sorge. Es gab dann freitags irgendwo ja, was zu essen.
Das haben wir dann anders denn
gelöst. Ja. Okay. Das klingt jetzt, wie es so ist, wenn man in der Rückschau redet, ist ja auch sehr positiv ausgegangen, hat sich ja alles positiv entwickelt. Aber, also, ich habe ja eingangs gesagt, das ist ja eine Verantwortung, eine Herausforderung, die man annimmt. Das, super schnell geht das wahrscheinlich nicht, oder? Es ist, denke ich mal, eine Zeit lang echt, so wie man immer sagt, Blut, Schweiß, Tränen, wie auch immer.
Ja, man als Mittelständler und ich komme ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, so eine Firma zu übernehmen, mit Banken finanziert alles, das war natürlich, da gab es Zeiten, da musste man schauen, wie es weitergeht und gerade im großen Projektbereich dagegen die Großen im Konzern zu kämpfen und das ist halt heute leider auch so, das hat mich auch noch lange begleitet, dann gibt es Rechtsstreitereien, es gibt ja kein großes Bauwerk mehr, wo es keine Rechtsstreitereien gibt und mit solchen Dingen im Hintergrund, das war schon Wahnsinnsherausforderung. Das war auch immer so die größte Sorge, genug Aufträge zu haben, alle Rechnungen bezahlen zu können, die Mitarbeiter immer bezahlen zu können. Das gab gute Jahre auch, aber es gab halt auch wieder dann Rückschläge und auch gerade bei Baumaßnahmen, wo halt einfach nicht bezahlt worden sind komplett. Ne? Wo man sagt, nee, dann klagst doch ein. Und das ist halt so der Weg in Deutschland und auch oft Strategie. Bei vielen Großen, die sagen, nee, zahle ich dir nicht, streiche ich dir raus. Und nach VUB, wenn wir jetzt in Deutschland sind, da heißt es ja, du musst, wenn du einen Auftrag entgegennimmst und du musst Zusatzleistungen ausführen, ohne dass vorher der Preis vereinbart ist. Also du hast eine Ausführungspflicht, die zum Erfolg des Bauwerks führt, ohne dass vorher ein Preis geeinigt, ohne dass ich vorher über einen Preis geeinigt wurde. Und das ist ein No-Go. Also sowas, der Wahnsinn. Ne? Also der Auftraggeber verlangt es, wenn du es nicht machst, kann er dich verklagen und machen. Du musst also die Sonderleistung ausführen und hinterher sagt er, nö, zahle ich dir nicht, ich zahle dir nur so viel. Ansonsten musst du es halt, dafür gibt es ja Gerichte, wo du dich dann mit Gutachter jahrelang streiten und machen kannst. Den Fall hatten wir, da ging es in Summe mit zwei Großprojekten um fast einen 7-stelligen Betrag.
Okay. Das,
und das ist dann nicht lustig. Ne? Und das habe ich auch gesagt, das will ich nicht mehr im Leben, ne? Sowas. Das ist, ich will was machen, nachdem ich die Firma dann ja verkauft hatte, ich will was machen, wo die Leute einfach zum Feiern kommen, glücklich sind. Ich selber feiere gern, deswegen mache ich das ja. Natürlich auch baue ich gerne mit Holz und freue mich wieder auf die Montage vom Zelt. Aber natürlich gibt es auch unglückliche Gäste oder die mit was nicht zufrieden sind, aber das ist nächsten Tag wieder vergessen. Und das war für mich dann auch so der Grund, dass man das nicht lebelang durchstehen kann als kleiner Mittelständler, sondern bei solchen Großprojekten international, da braucht man einfach mehr Power im Rücken. Ne?
Und hast dann ja, also hast du es dann, Schatz, du hast gerade, du hast immer, ja, mit 50 möchte ich das Thema für mich, den Abschnitt quasi abschließen mit trotz aller Faszination dafür, hat es dann mit 50 hinkauen, quasi auf Stichtag, oder?
Ja, nicht offiziell. Also ich habe damals der 50. wie so ist, dann feiert man ein bisschen größer. Und ich habe mir da damals ja auch Gedanken gemacht, was mache ich? Und ich wusste ja, ich habe die Firma verkauft, aber ich durfte es noch niemand sagen, weil die Tilde war noch nicht ganz trocken. Es war ein Letter of Intent, ne? Also eine Vorvereinbarung, also geschrieben.
Firma,
mit dem Verkauf mit der österreichischen, ja, Firma. Ja. Und habe dann im im April, wo ich ja Geburtstag habe, sondern im Sommer gefeiert. Das war 2016 und da habe ich ein Timbercamp gebaut, das sieht man auch noch auf meiner Homepage. Und weil ich immer gesagt habe, man macht immer eine Riesenmühe, lädt die Gäste ein und alle kommen, ne, trinken gleich mal einen Sekt oder ein Calvarinia oder keine Ahnung und zack, nach ein paar Stunden ist die Party wieder vorbei und ich habe nicht nur mit meinen Gästen alle gesprochen gemacht und so ein Abend kann halt immer ruckzuck vorbeigehen. Man macht dann einen riesen Aufwand, habe gesagt, okay, ich baue, es sind früher immer Zelten gegangen mit den Leschner-Freunden, mit den Kindern, ich baue ein Timbercamp und habe die Leute eingeladen, das war auch geheim, wo und so weiter, die musste nur ihr Klamotte mitbringen und gute Laune und habe ein komplettes Timbercamp aufgebaut mit einem Zelt, wo dann damals auch die Leschner-Wiese mit war und mit 16 Zelten Plattform unten drunter. Wir sitzen jetzt gerade auf den Böden noch. Das waren die Böden von den Zelten. Und habe die Leute eingeladen und an einem Abend noch mehr dazu. Und da hatten wir 3-4 Tage dann am Stück haben wir da ein Zeltlager und gefeiert und gemacht. Und ja, ich glaube, das ist viel in Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich auch gern dran. Und ja, ich weiß gar nicht, wieso wir jetzt drauf gekommen sind, aber
ja, wir waren in der Übergangsphase quasi von
genau,
der Entscheidung.
Da, genau, ja. Da wusste ich das schon und alle haben sich ja gewundert, was ist mit dem los? Ne?
Warum
der
du
ist
so
tiefenentspannt und feiert da und macht und ja, macht da Riesensause und das konnte ich dann halt ein paar Monate später bekannt geben, dass ich Ende 16 die Firma verkauft habe. Ich habe noch 25% Anteile gehabt und auch die Immobilie, die mittlerweile dann auch verkauft ist. Und das war damals ein Grund, wo ich halt schön gelassen und feiern konnte, ja.
Ja, und jetzt ohne, dass das irgendwen was angeht oder dass wir in die Details gehen müssen, letztlich könnte man dann sagen, damit hättest du das Berufsleben, wenn du gewollt hättest, im Grunde für dich auch abschließen können.
Ja, schon, aber das wäre nicht mein Leben gewesen. Was mich dann, das war, wie ich damals das Timbercamp gebaut hatte, das hatte ich dann in der Firma gebaut, nach Feierabend und Sonntags. Und mein Bruder hat mir da geholfen, immer und teilweise früh um 5 rein. Und mich hat es genervt, wenn ich Werkzeug gesucht habe, irgendwas. Und ich bin ja Handwerker und ich war ja dann nur noch im Büro gesessen, nur noch in Verhandlungen und nicht mehr in der Werkstatt. Und ich habe das zwar mal gern gemacht, so eine Samstags-Aufräumaktion selber auf den Stapler gesetzt und alles. Und also ich bin ja der Mensch, der nur im Büro sitzen kann. Ich brauche so einen Mix da draus, ne, was ich ja jetzt habe oder auch mit dem Zelt. Und dann hat mich das so genervt. Da hat gesagt, also wenn ich jetzt die Firma verkaufe, dann richte ich mir eine Werkstatt ein mit allen Maschinen wo ich alles habe, sofort griffbereit und kann jederzeit was machen, wenn ich Bock habe, was mit Holz zu machen.
So ein bisschen wie früher im Keller, nur größer.
Genau, und ich hatte ja dann zwischendrin auch meine, das habe ich vorhin nicht erwähnt, eine Werkstatt in der Bergmühle von der Firma Faust, die früher die Bergmühle gehört hat, hatte ich ja eine Werkstatt eingerichtet schon vor der Selbstständigkeit. Und so war das für mich. Ich habe dann in Kleinholbach Räumlichkeiten gemietet und habe mir eine Werkstatt schon während dem Verkaufsprozess, also am Ende hin eingerichtet, alles neue Maschinen, so eine kleine Schreinerei halt mit ein paar Standardmaschinen, wo ich was machen kann. Ne?
Also Hobby zum Beruf gemacht.
Ja, klar, das offensichtlich. Das sage ich immer, klar. Ja. Ich habe keinen Beruf, sondern ich habe ein Hobby. Ne?
Ja. Mit dem man dann glücklicherweise auch noch was verdienen kann, ist super, ne?
Ja, okay, die letzten Jahre jetzt sieht es nicht mehr so gut aus mit dem Verdienen, ja, aber darauf zurückzukommen, natürlich nach dem Verkauf. Ich habe die Mieternahmen gehabt. Wenn ich mir jetzt nicht die große Segeljacht gekauft hätte oder irgendwas, hätte ich davon leben können. Und klar, gibt es oft jetzt gerade nach dem ganzen Corona und was jetzt alles war und bei teilweise dem Ärger, wo man vielleicht noch drauf gekommen, gibt es einige Tage, wo ich sage, hätte ich jetzt nichts mehr gemacht. Aber das ist kein Leben. Ne? Mhm. Also mit Mitte 50 nichts mehr machen, da bin ich zu viel Unternehmer und ja. das wäre nicht mein Leben. Ne?
Das ist, wie man es so oft sagt, auch wenn man sonstige Unternehmer verfolgt, man kommt ja nicht dahin, wenn man nicht diesen Antrieb hätte.
Ja, also das, dann das liegt in einem drin. Ne?
Ja. Und das, also was dir ja offensichtlich gegönnt hast, hast du erzählt, ein bisschen Fahrrad gefahren, so, also wahrscheinlich schon mal was, ich nenne es jetzt mal nachgeholt, was die Jahre vorher ein bisschen kürzer
klar, aber das ist, hat ne? sich dann wieder schnell, ja. schnell ergeben. Ne? Also, das war dann wieder schnell vorbei. Ja.
Ich klang jetzt so ein bisschen wie eine Schnapsidee oder Bieridee ja. beim Fest hier Lechnerwiese. Das dann, also war das wirklich so spontan oder hast du ja schon länger mal gedacht, da, das wäre ein Thema, das.
Natürlich, das war damals so. Wir waren ja immer auf der, die Lechner-Freunde, die gibt es ja jetzt auch schon seit, es werden ja fast 40 Jahre jetzt schon. Ne,
Woher kommt der Name ein?
Ja, das ist auch so eine Story. Wir sind damals, spontan, als wir zum Rudi nach Reichertshause, damals Rudi, heute ja die Post, der Jupp, und haben halt damit Most und was gegessen und Shoppe gemacht und haben gesagt, so irgendwann, ey, so kann das jetzt nicht weitergehen. Wir sehen uns kaum noch, ne? Wir müssen uns jetzt mal regelmäßig treffen. Ne? Und damals schon noch weit vorher, mit 16, 17, gab es einer, der wohnt in Bürgstadt, der hieß mit Spitznamen Franzl Lechner, weil er damals eine Freundin gehabt hat als erstes und hat sich abgeseilt so ein bisschen, ist nicht mehr so mit uns mitgegangen, wenn wir mit 16, 17 in der Mopeds unterwegs waren. Und dann alle, die dann eine Freundin hatte, nach und nach, die hießen dann, du bist ja wie der Lechner, du bist ein Lechner. Und dann haben die alle, irgendwie hat sich das so ergeben, alle, die da eine Freundin hatte, waren die Lechner, die anderen waren die Hermanns. Und ja, und dann haben wir, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt so eine Art Stammtisch gründen, also wir sind die Lechner-Freunde. Und daher kam der Name. Ne? Ja. Und ja, und wir treffen uns nach wie vor jetzt. Ich weiß, wir müssen mal schauen, wann wir 40-jähriges Jubiläum haben. Und treffen uns jeden ersten Freitag im Monat nach wie vor. Und da sind einige dann dazugekommen auch, wie mein Bruder und so weiter, die früher dann nicht von Ursprung dabei waren. Und ja, und das sind wir teilweise 20 Leute, 20 Männer, ne? Oder mehr sogar.
Ne? Ja, das kannst du Tipp geben, weil das kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen aus seinen Freundeskreisen, dass es so die Phase gibt, 15, 16, 17, wo eh jeder Zeit hat und, nee. Und das, den Prozess danach, dass dann irgendwann kommen dann Partner, Partnerinnen dazu und dann entwickelt sich so ein bisschen auseinander. Das hat sich ja dann aus dem Witzeln mit der Lechner so ergeben, aber das, Arbeit ist vielleicht das falsche Wort, aber das aufrechtzuerhalten ist ja schon, muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, vor allem früher ohne Handys.
Ja, ja, mein, das ist ein bisschen außergewöhnlich, das sagen ja immer viele, ne, dass so Freundschaften so lange halten, ne, und ja, weil man es halt konsequent durchhalten. Ne, jeden ersten Freitag, der meiste natürlich nicht immer dabei, ist ja klar, und in den letzten Jahren haben wir halt auch, machen wir Betriebsbesichtigungen, gehen Kart fahren, keine Ahnung, und alles möglich, und dann ist immer einer Kümmerer, wo sich was einfallen lässt, und wie gesagt, letzte Woche waren wir auf der Burg oben, haben mal eine Führung mitgemacht und hinterher sind wir halt wieder was essen gegangen. Und ja, das hat Bestand und das soll auch so bleiben, bis jeder bei uns, das darf man ja gar nicht sagen, gibt es eine Kranzkasse, ne, wo dann immer das restliche Geld, das ist makaber, aber wo dann so gesammelt wird, weil wir bleiben jetzt zusammen, bis jeder so nach und nach in die Kiste geht. Ne? Ja.
Ja, gut. Also muss über die traurigsten Sachen muss man am ehesten Witze machen.
Ja, das ist halt der schwarze Humor dabei.
Ja, ja. Genau, den brauchst du ab und zu. Sind ja auch, hörten wir jetzt so ein bisschen, aber sind ja auch andere Unternehmer dann dabei, oder?
Die ja, ihr ja, euch noch klar, früher kennt. Sind einige dabei, sowohl als auch, ne? Ja. Wir sind ein gemischter Haufen. Und halt meistens, also hauptsächlich Leute hier aus der Umgebung. Ne? Einer ist von Boxtal noch, der halt früher von der Jugend mit dabei war, aber ansonsten alle hier Mittelmerk und Umgebung. Ne?
Und ist ja dann, also auf den Punkt kommen wir definitiv gleich, ist ja dann auch, ich glaube, dass ihr eh was sucht, was ihr miteinander machen könnt, ist, glaube ich, eine Basis, aber dass ihr auch so ein stabiles Fundament habt an Leuten, die dann Gewehr bei Fuß stehen, auch, ne? Also das war, ist, glaube ich, so ein Stück weit auch die Grundlage für die Idee, die dann entstanden ist.
Klar, wie gesagt, da haben ja früher dann schon die Kinder ja auch, ne, die kennen sich alle dadurch, dass wir dann immer zelten gegangen sind und was wir jetzt heute nicht mehr machen, weil die Kinder sind ja alle schon, eine oder andere schon Opa geworden. Ne? Und ja, der Zusammenhalt ist da ganz stark und das haben wir ja auch gesehen, 2022, da reicht ein, ja, wir brauchen Hilfe und das kriege ich ja nach wie vor in der Messe, so war das ja auch immer gedacht, dass man da Unterstützung kriegt, einen Hilferuf, da kommen alle. Ne? Mhm. Und das sieht man auch, wenn die das Mainfest stattfindet, wo die Lechner nach wie vor ja, was jetzt im Zwei-Jahres-Rhythmus ja wieder ist, vorne das den Beach betreiben, ne? Da gibt's Helfer, genügend oder gerne unterstützen. Ne?
Und es gab ja dann eben dieses das Fest eben auch schon, die Lechnerwiese, und da ist die Idee entstanden, dass wir gerade herkommen. Wie, wie genau was?
Ja, das immer, oder ich habe ja angefangen, wir haben uns immer gerne auf der Messe getroffen, natürlich, ja, weil wir gerne auf die Messe gegangen sind und man hat ja immer Leute getroffen, die dann von weit her kamen. Und da kam ja schon eine gewisse Unzufriedenheit, wo man sagt, ins Zelt rein kannst du nicht mehr gehen, da tropft die Brühe dir oben runter, so heiß am Wochenende, knallvoll. Deswegen waren wir meistens draußen im Biergarten und am Dach gesessen noch, ne, wo man so ein bisschen was mitbekommen hat von ihnen. Und wo man, ja, also es geht mehr. Wir sind dann oft auch nach München auf die Wiesen gefahren. Und wo man sieht halt, und das hat mich halt, ich bin, wie ich noch voll im Berufsleben war, als nicht so oft mitgefahren, weil halt immer keine Zeit war. Und aber das, so die letzten Jahre war ich da dabei. Und wenn man halt sieht, die Zelte auf der Wiesn, das hat mich dann schon begeistert, ja, wo man sieht, da geht schon noch ein bisschen was mehr. Und dann auf der Lechnerwiese da 2018. Und da waren wir halt abends noch zusammen und haben gesagt, also der nächste Ding ist jetzt, wir müssen die Messe angreifen. Ne? So war der Tenor. Und dann waren wir eingeladen beim Bürgermeister, beim damaligen, auf der Stadt, die Nachbesprechung zur Michael, nicht zur Michaelsmesse, zur Lechner Wiese, ob wir das wieder machen können, was war, was könnte man besser machen. Und dann sind wir halt auf die Messe gekommen und gefragt, wie sieht's jetzt aus mit der Michaelsmesse? Ne? Ja, da der damalige Festwirt hat einen Antrag gestellt, der will wieder eine dreijährige Verlängerung und wieso, was ist, na, und sag ich, ja, habe ich eine Chance, wenn ich mich bewerbe für die Messe? Willst du wirklich die Messe machen? Sag ich, ja, ich hätte Bock, aber dann halt mit dem gescheiten Zelt aus Solz, ne? Und ja, dann mach halt mal, ne? Und dann habe ich mir halt das war damals, da war dann die Mess 2018, abends auf die Mess, tagsüber in meine Werkstatt, wo ich ja alles Werkzeug parat habe und habe mir dann das, was ich im Kopf hatte, schon mal das erste Modell gebaut. Da hatte ich noch in 2D noch rumgezeichnet, weil früher hatte ich ja CAD-Ler, die das gut konnten und habe immer nur in 2D rumgezeichnet und habe ich dann gedacht, nee, ich muss das jetzt ein Modell bauen, das man sieht. Und das Modell, was ich damals während der Messe 2018 gebaut habe in der Werkstatt, noch ein bisschen kleiner als das da hinten.
Also hinter in der Deal steht.
Ja, ja. Das ist das zweite Modell. Und das ist es im Prinzip geworden. Ne? Das steht jetzt heute oder jetzt dieses Jahr oder war die letzten 2 Jahre auf der Michaelis-Messe gestanden. Und so ist es entstanden. Ich habe mich dann initiativ beworben, habe mir dann ein Rendering und erzeugen lassen aus diesen Plänen und aus dem Modell.
Das heißt
3D? 3D-Rendering. Ja. Hat mir der Johannes aus Bürgstedt gemacht, Hensch. Und habe das Konzept dann ausgearbeitet alles und habe mir halt Gedanken gemacht, wie kann man das ja montieren und so weiter. Also es war halt eine Konzeptstudie und habe das ja schon relativ weit ausgearbeitet und habe mich mit dem beworben und dann hieß es, ja, wir können jetzt nicht so einfach den Auftrag oder geben, sondern wir müssen es ausschreiben, das Ganze. Ne? Dann ging halt die Ausschreibung los, dann haben wir offiziell beworben, gab es auch Mitwettbewerber und habe dann aber tatsächlich, das war dann im März 19, den Zuschlag bekommen vom Stadtrat.
Was würdest du schätzen, wie viel Aufwand ist bis überhaupt dann mal die Zusage, wie fließt da schon rein?
Ja, ich habe damals schon, man kann ja sagen, im Prinzip seit August, September, ich habe dann noch ein paar Sachen fertig gemacht, was ich so im Petto hatte, aber seit Ende 18 mache ich nichts anderes. Und das sind ja jetzt 5 Jahre. Mhm. Nichts anderes, Tag ein, Tag aus, wie Michaelis Messe. Mhm. Und meine Frau, seit 21 ist sie dann aus der alten Firma auch ausgestiegen noch. Sie ist ja da weitergearbeitet noch. Und auch nichts anderes. Natürlich gibt es im Winter mal eine ruhigere Zeit, wo man mal ein bisschen durchatmet. Und ich habe letztes Jahr gesagt, es geht immer in Winterschlaf. Ne? Sieht man vielleicht auch ein paar Kilometer mehr, aber das brauchen wir auch als Reserve wieder für die Montagezeit. Und natürlich arbeiten wir da jetzt dann nicht von den ganzen Winter durch, von früh bis nachts, was jetzt wieder der Fall ist schon, klar. Aber seitdem mache ich nichts anderes als Thema Michaelismesse für 10 Tage Michaelismesse im Jahr. Mhm. Plus Veranstaltungen.
Ja, und eben, das meinte ich dann auch, es hätte ja sein können, dass du ein halbes, dreiviertel Jahr für Modell, für dann auch sonstige Dienstleister beauftragt und hinterher sagt, haben uns für einen anderen entschieden.
Aber das ist im Projektgeschäft, war das für mich ganz normal. Früher haben wir uns, und das ist ja der Wahnsinn, haben wir uns beworben für große Projekte, die jetzt nur eine Ausschreibung gemacht haben, die also über einen Pauschalvertrag. Ne? Das heißt, da gibt es keine ausgearbeitetes LV-Leistungsverzeichnis mit Statik und so weiter, sondern wo man halt so eine Pauschalausschreibung nur gemacht hat, Funktionalausschreibung heißt. Und da mussten wir dann damals Statik rechnen, mussten Kalkulationen erstellen, was brauchen wir, wie viel Material, wie viel Stunden. Da haben wir teilweise über 1000 Ingenieurstunden für ein Angebot investiert. Und dann, zack, jetzt kriegt ein anderer. Das haben wir mehrere gemacht. Ne? Das war für mich ganz normal. Und klar, wäre schade gewesen, wenn ich damals den Zuschlag nicht, sicherlich auch nicht verstanden, oder viele andere hätten das nicht verstanden. Und was ich auch dazu mal sagen muss, die Lechner wussten von nichts. Ich habe das also geheim gehalten.
Okay.
Damals, wenn einer zu Besuch zu mir in die Werkstatt gekommen ist, habe ich immer so Platten davor gestellt und habe gesagt, naja, das ist, ich mache da hin was für eine andere Firma. Das
darf die wussten, zeigen. Dass du dich beworben hast?
Nein. Die wussten es nicht. Okay. Es waren nur 3 Leute eingeweiht.
Die damals bei der Besprechung mit dem Bürgermeister dabei waren.
Genau. Ja. Ja. Und das war der Piet Hefner, unseren Vorsitzender von der Lechner, und der Johannes Faust von der Brauerei. Und noch ein Dritter, die hatte ich eingeweiht. Ansonsten habe ich das wirklich geheim gehalten, weil ich wollte nicht, dass das vorher so groß dann schon wieder breit getreten wird. Und jetzt die Entscheidung war ja auch im Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung. Und ich habe damals, haben wir beim Johannes Faust im Keller die Lechner alle eingeladen, unterm Vorwand, wir müssen wieder besprechen fürs nächste Mainuferfest oder Mainfest und noch ein paar andere Dinge besprechen. Und ich hatte halt die PowerPoint, die ähnliche, halt ein bisschen aufgearbeitet, wie ich mich damals. Und da war während der Stadtratssitzung, waren wir im Faustkeller ohne gesessen. Und dann ging das halt los. Ich habe dann erst noch andere, wir müssen noch hier und wer hilft da und so weiter. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen, dass ich mich beworben habe. Und die alle sagten, ja, und jetzt kriege ich gerade wieder ein bisschen Gänsehaut. Sitzt gerade Stadtrat zusammen und ich weiß nicht, wie sie entscheidet.
Ne? Das ist aber kein... bei Ministerpräsidentenkonferenzen gab es ja immer welche, die rausgestochen haben. Das hattest du nicht. Niemand, der live quasi mündig Stimmverhältnis gerade.
Nee, das nicht, sondern wir haben wirklich vereinbart, weil der nächste Tag wurde es ja öffentlich, dass ich angerufen werde. Ja. Und weil unten im Keller kein Handys funktionieren, hat also wirklich das Festnetztelefon dann. Und während ich halt da der Lechner das zeige und alles und habe auch um die Erlaubnis gefragt, darf ich den Namen Lechner verwenden? Weil eigentlich ist ja klar, wenn ein Lechner wird, heißt er Lechner wird. Ne? Und das habe ich da halt nochmal geklärt dabei. Und dann ging wirklich das Telefon. Ne? Und alle ruhig. Ne? Und,
wie war der Moment?
Und es war natürlich Hörer abgenommen. Und da hat mich damals der Ottmar angerufen und hat gesagt, also Matthias, du hast die Mehrheit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das Stimmeverhältnis war, aber schon eine deutliche Mehrheit. Wir haben noch ein Problem mit deiner Option, weil ich habe gesagt, wenn ich so eine Investition, die sich am 7-stelligen Bereich bewegt, brauche ich einen längerfristigen Vertrag, da müssen wir nochmal reden. Ne? Das war so, sie haben sich für mich entschieden. Und es war ja dann der nächste Tag, war ja dann schon Pressetermin und war es ja schon in der Zeitung gestanden dann auch. Ne? Da war natürlich der Jubel groß und
das war 2019, ne?
Das war 2019, im März 2019, ja.
Okay.
Für meinen 28. März, ja.
Mit der Zusage Messe ab 2020.
Ab 2020, ja.
Genau.
Ja.
So, jetzt haben wir die Freude, irgendwie so vielleicht gedämpfte Freude, weil war ja dann schon noch was zu erledigen.
Da war so der erste,
genau.
Hürde, ne?
Ja. So, jetzt. Wenn wir schon sagen, 2020 soll es dann
Dann gab's erstmal losgehen. Ne?
Eine dann
oder 19 hatten wir ja hier dann, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es ja öffentlich, klar. Ich baue jetzt noch einmal, bevor wir jetzt wirklich in die Fertigung und mit der Planung muss man natürlich loslegen. Ich habe ein Ingenieurbüro beauftragt. Da hat ein Ingenieur, der die Statik und alles rechnet und anhand von meinen Vorgaben, was ich ja vorher schon dann im 3D noch einmal aufgesetzt hatte, habe mir dann 3D noch beibringen müssen vorher oder wollte ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann baue ich noch mal ein großes Modell erst, was jetzt hier steht. Und das hatten wir dann 2019 hier ja während der Michaelis-Messe, wo noch der andere fest wird, der Vorgänger, Firma Papat, hier vorne die Michaelis-Messe ausgeführt hat, hatte man hier ja geöffnet für interessierte Besucher. Und da konnte man schon Tische reservieren, konnte sich das anschauen. Da hatte man hier ja, keine Ahnung, mehrere tausend, 6.000, 7.000 Leute während den 10 Tagen, die hier drin waren und haben sich das Modell angeschaut.
Gibt's ja auch noch Videos, Fotos, genau, die man überall sehen kann. Ja, und kann dann so ein bisschen, kann förmlich greifen, viel Arbeit, viel Interesse, dann wahrscheinlich auch Euphorie so langsam. Wir werden der Messe auch ab nächstes Jahr. So, und dann kommt nicht nur eine Hürde fürs Jahr drauf, sondern nur nicht zu überwinden eine Hürde ja letzten Endes.
Wie es alle getroffen hat, die Pandemie, Corona-Pandemie. Und es war natürlich erstmal ein Schlag. Ne? Das war Fasching rum, hatte noch Faschingswaren gebaut. Weil ich hatte damals schon Kabarett noch organisiert. Das war das, was ich ja immer gesagt habe. Und in meiner Bewerbung von Anfang an, dieser Aufwand, was ich betreibe, das war mir damals schon klar, wird sich nie rechnen in den 10 Tagen. Ich brauche zusätzlich was. Ne? Und deswegen war ja damals schon organisiert ein Kabarett mit Martina Schwarzmann und ein Messekonzert. Ne? Das gab es ja früher, das wollte ich wieder aufleben lassen. Und das hat man dann schon organisiert, die Künstler alles, und haben ja dann an 19 schon die Tickets begonnen zu verkaufen. Und und dann kam halt Corona. Man musste alles verschieben, absagen, machen. Im Nachhinein dann, hat es fürs Bauen, das wäre eng geworden, weil ich war dann auch abhängig von vielen Zulieferern, dem ich jeden hinterher gerannt bin und wo mir hinterher auch der eine oder andere gesagt hat, oh Mann, das wäre eng geworden. Ne? So nach dem Motto, es hat uns natürlich Luft verschafft dann, das Zelt und im Detail und alle Zubehörteile selber zu bauen. Die Zeit haben wir genutzt. Ich habe dann immer mehr selber gemacht und nicht fertigen lassen. Habe 2 Leute beschäftigt in meiner kleinen Werkstatt. Was heißt kleinen Werkstatt? Ich habe schon einen dicken Kran drin mit 8 Tonnen und die ist 600 Quadratmeter groß. Hab dann Friedbert Beres hat mir dann auch eine Lagerhalle noch gebaut mit 1200 Quadratmeter, wo wir alles einlagern können. Und die Zeit haben wir dann genutzt, um halt alles selber fertig zu machen, so wie ich mir das vorstelle in der Qualität und in der Ausführung. Und das hat, von dem her hat es da ein bisschen gut getan, klar, war so. Aber dann, das 21 immer noch nicht, das war dann schon, das hat dann schon ein bisschen wehgetan.
Ne? Ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn man es als, gerade als Unternehmer gewohnt ist, dass man selbst so ein bisschen die Strecke dann auch in der Hand hat. Und das war halt, wie es für alle war, aber klar, ich meine, bei so einem großen Projekt, das auch noch zum ersten Mal stattfinden soll, vom Zeitverlauf her, weil ich habe es, das habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht präsent, das war Corona, wurde, glaube ich, in Deutschland so ab Ende Februar ein ganz großes Thema, dann meine noch im März, spätestens April, so Ostern rum, dieser erste Lockdown, so komplett. Wann war für dich klar, 2020 wird nichts?
Ja, das war direkt nach Fasching, glaube ich, schon war das so. Ne?
Okay,
wir hatten, wie gesagt, noch Faschingswaren gebaut als Werbeding für die, unser Konzert und Kabarett. Und da war das auch relativ schnell klar gewesen, wo das nichts wird. Ne? Oder kurz nach Fasching war das damals. Und da habe ich auch gleich überall die Bremse reingehauen, ne? Wo ich sonst viel noch mehr Geld ausgegeben hätte wahrscheinlich. Und aber wie bei jedem Bau ist es so, am Anfang ist man halt optimistisch. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal gebaut hat, mit den geplanten Kosten. Was bei mir natürlich auch nicht. Ne? Und alles mehr geworden und deutlich mehr geworden. Und Da 21 hatte man ja zum Glück dann, nachdem ich den Antrag gestellt hatte, und es war ja dann auch allein erlaubt, im Freien einen Biergarten zu betreiben. Und das ist ja schon ganz gut angekommen. Das hat uns auch geholfen, ganz klar. War natürlich auch eine Hürde, nicht nur von der Genehmigung für den Betrieb an sich, sondern ich musste damals schon eine wasserrechtliche Genehmigung einholen. Das ist also wie eine Baugenehmigung, weil da wird nicht unterschieden, ob was jetzt nur ein paar Wochen im Überschwemmungsbereich oder Flussbereich steht, sondern auch wenn es nur kurzfristig steht. Also das ist so ein Heft geworden mit Fischplänen und. Der Genehmigungsprozess hat sich über 3-4 Monate gezogen, immer wieder noch Anforderungen.
Also macht keinen Unterschied, ob du jetzt für die nächsten 50 Jahre ein Restaurant hingebaut hättest oder
genau, das ist der gleiche, gleiche Auflagen, ne? Und mit der Gaststättengenehmigung alles, mit der Erlaubnis. Ja. Und da war ja noch die Abstandsregelung. Und die wurde ja dann während dem Betrieb, wir hatten das über 6 Wochen, hatten wir den Biergarten betrieben, war echt auch eine echt schöne Zeit. Und währenddessen kam ja dann schon die Mitteilung über die HOGA, wo wir ja Mitglied sind, wo man automatisch ab sofort sind die Abstandsregelungen aufgehoben. Da bin ich ja noch nachts in die Firma gefahren und habe den Hänger vollgeladen mit Garnituren oder mit unseren Biermöbel. Und nächste Tag haben wir gleich hier mehr Möbel reingestellt.
Ja. Das ist echt für alle wahrscheinlich so ein bisschen Zeitreise, wenn man das hört. Ja, stimmt. Mhm. Das war so der Zeitraum. Weil dann Sommer, Herbst 2021, logischerweise. Und 2022 war ja aber, also daran erinnere ich mich jetzt wieder sehr präsent, da war ja das Thema Corona auch noch nicht komplett ausgestanden. Ne? So ein bisschen hing es ja immer noch rum.
Es hing immer noch ein bisschen rum. Wir hatten auch von einigen Firmen, weil ist es so wieder dann aufgepoppt. Ne? Und einige Firmen dann, die Tische dann wieder storniert hatten und wo dann gesagt haben, nee, wir gehen nicht mit allen Mitarbeitern auf die Messe, weil dann sind sie krank, wo teilweise so war, hat man ja Verständnis gehabt, aber das war dann noch nicht ganz weg.
Ne? Ich kann mich persönlich erinnern, ich bin hier oft dann mit Maske rumgelaufen, wenn hier mehr los war, was zwischen ja, habe ich so aufgesetzt, weil im Oktober ist unser Sohn dann geboren gewesen, da wollte ich natürlich in der Phase August, September auch nicht krank werden. Das war bei vielen noch drin, was wahrscheinlich so, wo man auch nicht wusste, wie freudig sind die Leute, das sagen, wie unbedarft kommen die überhaupt zum Betrieb hin. Also die Sorgen hast du ja wahrscheinlich auch gehabt vor. Boah.
Ja, es, wie gesagt, das war damals leider noch nicht komplett vorbei. Und Problem war der Break in der Corona-Zeit in der Gastronomie, was ja überall in der Presse rumging und ja jeden Gastronomen bis heute sich ja noch zieht, ne? Der Personalmangel, weil einfach die Leute und gerade die Kellner, die in den Saisonbetrieben unterwegs waren, die sind dann in feste Jobs rein. Viele haben ja keine Unterstützung dann bekommen sind in feste Jobs rein. Die Leute gab es einfach nicht mehr am Markt. Ne? Und die waren alle vorsichtig und haben halt erstmal gewartet, wie entwickelt sich das jetzt nach der Pandemie? Und das war wirklich eine Herausforderung, überhaupt als neuer Festwirt genügend Servicepersonal beizubekommen. Ne? Das war die größte Herausforderung. Jetzt das Zelt ist erstmal aufbauen, klar, das Technische, das bin ich gewohnt, gibt es natürlich auch hier und da. Und es war klar, dass es im ersten Jahr länger dauert, dass wir mehr machen müssen, logisch. Aber alles handelbar und zu bewältigen, aber man kann halt keine Leute sich selber bauen.
Also kann man ja bis heute nachverfolgen. Nach wie vor werden Öffnungszeiten verkürzt oder schlimmstenfalls schließen Restaurants, weil sie einfach keine Leute mehr finden. Ist ja nicht so, dass das, aber in der Phase war es ganz heiß und man hat ja auch rechts und links von Volksfesten gelesen, wo Teile des Festbetriebs ausgeklammert werden mussten, weil es die Bedienungen dafür nicht gab und so weiter. Ja. Also das war einfach.
Ich meine, das war ja für das, was will da gar nicht groß drauf eingehen, 2020, das ist für mich vorbei und guck immer nach vorne. Aber das war damals die größte Problematik. Ne? 80%, sage ich immer, da war ich dann auch mit vielen Leuten einig. Ne? Wir haben darüber diskutiert, waren 75% oder 85% der Probleme, waren der Mangel einfach an entsprechend qualifizierten Servicepersonal. Ne? Und das haben wir 23 wieder sehr gut in den Griff bekommen, weil sich's einfach rumgesprochen hat bei den Leuten, die da waren, die wir auch wieder gerne genommen haben, dass vielleicht dann doch gar nicht so schlecht ist, beim Lechnerwirt in Miltenberg im Zelt zu arbeiten. Und jetzt mittlerweile ist das, will jetzt sagen, Selbstläufer, aber wenn ich sehe, was meine Frau für einen Stress und für einen Aufwand betrieben hatte im ersten Jahr, im letzten Jahr ging das schon, und das habe ich ja immer gesagt, das wird sich einspielen. Und letztes Jahr ging das schon viel lockerer von der Hand, und jetzt ist das, macht es schon fast Spaß, dass man, wir haben ja bisher noch keine große Stellenausschreibung irgendwas gemacht, und wir haben im Prinzip fast schon alle Bewerber zusammen. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Segen und ist auch gut, und es bestätigt uns ja auch, dass die Leute gerne wieder zu uns kommen.
Ne? Also was ich da aus meiner eigenen Erfahrung von damals erzählen kann, war, und ich glaube, das war damals mein Gefühl, und bin für euch insbesondere, aber insgesamt froh drum, weil es ein bisschen das besteht. Also die Servicekräfte haben sie ja hier häufig umgezogen, haben hier ihre Ausrüstung gekriegt. Also, ja, ja. Und ich saß meistens hier irgendwo im Hintergrund am Platz, und es hat extrem kontrastiert zu dem, was manche Leute irgendwo hingeschrieben haben, was so erzählt wurde. Die Servicekräfte, die hier reinkamen, haben eigentlich unisono gesagt, wie gut sie behandelt werden, so von euch als Arbeitgeber, obwohl ihr ja die Ersten wart, die mal auch einen auf den Deckel gekriegt haben, wenn sie dann durchs Zelt gingen oder wie auch immer.
Also ich hoffe, dass das so ist, und das haben wir ja immer, diese Kultur gelebt in der Firma, und ich habe schon immer gesagt, ich will mit jedem per Du sein, wenn es auch viele junge Leute dann schwer gefallen ist, ne, zu so einem alten Mann mittlerweile dann da Du zu sagen, und das gehört einfach der freundschaftliche Umgang miteinander dazu, und fair zu sein und sein Wort zu halten, ganz wichtig. Ne, ich denke, das habe ich schon immer so praktiziert. Natürlich, manche Sachen gehen irgendwann mal nicht, aber und nichts Falsches zu versprechen. Und ich denke, ja, das hat sich jetzt bezahlt gemacht, dass die Leute, die meisten, die können wieder, die kommen gern zu uns. Ne? Natürlich gibt es auch Leute, die wollen wir nicht mehr. Klar, aber
gab es ja damals, ohne dass man das so ausführlich nennt, ihr habt ja in dieser misslichen Situation dann natürlich auch Möglichkeiten ausgeschöpft, dass man ausreichend Personal hat. Also war ja nicht so, dass man sich komplett raussuchen konnte. Und
ja, klar.
Das ist dann sicher Teil von Herausforderungen, die auftauchen. Ja. Und
ich meine, das ist heute ja in jeder, egal in jeder Branche, ist ja Personalrecruiting ist ja die größte Herausforderung mittlerweile. Und genau dazu sehe ich ja auch das Konzept, was ich hier ja jetzt verwirklicht habe. Das war ja für mich auch so der Anlass. Wir sind gerne auf die Messe gegangen. Wir haben internationale Kundschaft gehabt, und gab es auch so ein paar Stories. Haben wir Engländer und Franzosen mal eingeladen, haben gesagt, komm, wir sind so stolz auf unser Mess, geht mal mit auf die Mess. Und bei den Franzosen, die fanden das noch ganz lustig, den Liter Bier mal zu trinken. Ja, aber man sitzt dann im Zelt hinter der andere im Rücken schon. Ja. Und dann bei den Engländern, weiß ich noch, die waren so ein bisschen steifer gewesen. Die waren empört, ja, wie es dann dazu ging im Zelt und hin auf also, der Bank. Und
Früher.
Und da habe ich gesagt, nein, das gehört zu meinem Konzept dazu. Ich möchte den Firmen hier, wo es ja genügend gibt, die ja international tätig sind auch oder regional nicht nur tätig sind, und dass die ihre Mitarbeiter und Kunden in entsprechenden Rahmen einladen können und guten Gewissens bewirten können. Ne? Und ich glaube, das ist mir gelungen, und das war so für mich auch der Anlass, und das merke ich ja heute an den Reservierungen, ne? An den Anfragen, ohne dass wir das jetzt groß online geschaltet haben, sind wir, was die Wochenende natürlich betrifft und ihnen drin, wir haben nicht mehr genug. Ne? Also wir können jetzt alle Anfragen befriedigen. Ne?
Und was da glaube ich auch wichtig ist, ja nicht auf Kosten von dem normalen Besucher, wenn man ihn jetzt so nennen will, das ist vielleicht eigentlich der falsche Begriff, sondern normal, also jemand, der halt, wie ich es machen würde, ins Zelt kommt, der wird ja trotzdem auch eben gut versorgt. Aber es gibt diese Pakete immer noch.
Im Zelt haben wir nach wie vor 60% der Tische, die nicht reservierbar sind. Die restlichen Tische, und diese haben wir das jetzt so eingeführt, weil wir lernen ja jedes Jahr wieder etwas dazu. Und haben wir oder verlangen wir bei den Reservierungen einen Mindestverzehr, weil das haben wir im letzten Jahr gemerkt, 2023, da hatten wir die Tische im Zelt, die 40%, die reservierbar sind, nur eine Reservierungsgebühr, eine überschaubare Reservierungsgebühr verlangt. Die Tische waren, wir hatten 2023 die Tische online geschaltet zu einer bestimmten Uhrzeit im April und da waren innerhalb von Minuten gab es dann oder in der ersten halben Stunde, Stunde 10.000 Klicks in dem Shop und die Leute haben wie wilde Tische gebucht, weil es ja fast nichts gekostet hat. Haben wir dazugelernt und die Kellner haben ja auch dann, ich meine, wir haben es ja auch gemerkt, sich wieder beschwert und gesagt, ich habe hier Tische, die Leute kommen, ne, um 19 Uhr, vielleicht schon vorher gefeiert, konsumieren nichts mehr. Ne? Und das haben wir jetzt geändert, haben gesagt, wenn ihr einen Tisch bestellt, dann müsst ihr wenigstens 30 am Wochenende 30 Euro pro Person konsumieren. Unter der Woche sind wir mit 20 Euro einverstanden. Aber das muss ich heute verlangen, weil ich kann ja auch nicht in eine Gaststätte gehen, kann ja einen Tisch bestellen und sag, nö, ich esse und trinke nichts. Ne? Geht ja nicht. Und wir sind im Gastronomiebetrieb, wir haben einen vielfachen Aufwand am Unterhaltungsprogramm schon allein mit dem Auf- und Abbau. Und von dem her sind wir auf diese Umsätze in den 10 Tagen angewiesen und können nicht, wir sind ja kein staatsgesteuertes oder öffentlich gesteuertes Unternehmen, sondern ein Privatunternehmen, das sich irgendwann mal wirtschaftlich tragen muss.
Und auf dem Weg sind wir noch. Ja, ihr seid noch auf dem Weg. Das ist ja vielleicht mal als Botschaft auch was. Und bei allem anderen, ich glaube, kann ich ja jetzt auch als potenzielle Kundenperspektive, da können sich alle gegenseitig an die Nase fassen, da muss man ein bisschen Realismus zulassen, dass das sein muss, dass man nicht sagen kann, naja, da hinten im Eck, da können 2, 3, 4 Tische sitzen und der Wirt verdient nichts, die Bedienung kriegt kein Trinkgeld, wie auch immer, das kann ja nicht. Kann ja wirklich nicht funktionieren.
Funktioniert nicht. Und auch nochmal darauf zurückzukommen mit den Reserviertischen auf der Emporen in den Boxen, wo ja viele Leute, das ist eine Zweiklassengesellschaft. Also dann wäre eine Zweiklassengesellschaft jedes Fußballstadion. Ja, ich vergleiche es ja mit dem Fußballstadion. Wenn es in den Fußballstadien nicht die VIP-Lounges und so weiter geben würde, na, wo die Firmen sponsern und machen, dann würde es nicht die günstige Fan-Tickets geben. Ja, und so ist es auch im Zelt. Wenn ich das nicht hätte, diesen Mix, na, wo ich auch eine Tischmiete verlange, die ja am Wochenende für einen Tisch in der Box mal über 200 Euro nur reine Tischmiete ausmachen kann, wenn ich das nicht hätte, wäre das ganze Unterhaltungsprogramm, wäre das ganze wirtschaftlich nicht tragbar. Aber so kann ich anbieten, okay, 60% der Tische ohne sind reservierungsfrei und kann jeder reinkommen. Ne?
Ja. Also die
der Biergarten ja sowieso.
Ja. Ne? Und es nimmt ja oben dann dem unten nichts weg. Das so ist ja auch das. Ja. Also das ist ja ein zusätzliches Angebot, wo man, wenn man jetzt, glaube ich, die Firmenperspektive einnimmt, es wird ja angenommen, daher traue ich mir die Aussage zu, ist das ja jetzt auch ein zusätzliches Angebot, was man als Firma hat, dass man überhaupt mal einem Kunden, einem Mitarbeiter das überhaupt als Gutes angedeihen kann.
Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt mal schauen, ob man aus dem Kassensystem so eine Landkarte, die Möglichkeit gibt es ja, woher überall jetzt Firmen mittlerweile, das sind natürlich oft Leute, die stammen aus Miltenberg und sind jetzt, ich habe bis nach Norddeutschland von überall her Tischbuchungen und das ziehen die Leute mit nach Miltenberg und das ist bin ich mir ziemlich sicher, ein gutes Aushängeschild für Miltenberg bis weit über die Grenzen hinaus.
Ach da, glaube ich, habe ich dir damals auch gesagt, kann wieder meine Perspektive sein. Ich bin jetzt nicht der Volksfestmensch, ich trinke eher selten und ungern Bier, aber geht schon mal. Und
ich biete dir auch Wein an.
Genau, richtig, das auch. Ich muss auch die klassische Atmosphäre kennen. Ich bin früher nie auf die Messe gegangen, habe ich irgendwann übergehabt. Ich war jetzt auch noch, weil ich letztes Jahr gar nicht da war, aber das Konzept, wie du es machst, ich bin ja ein paar Mal dann durchgelaufen, in dem Jahr, wo ich hier war. Das käme dann für mich immer zumindest in Frage. Und für Leute, die gerne aufs Oktoberfest, wie auch immer gehen, kommt es halt auch, das ist ja das, was man hört, dann jetzt eher in Frage. Ich meine, das ist ja jetzt keine persönliche Meinung, wenn man auch die Besucherzahlen anschaut, die ja für sich sprechen.
Das gehört ja zum Konzept dazu, dass ich halt für alles für jeden Geschmack natürlich nicht, aber was bieten kann. Und wenn ich die Party auf der Bühne und die Lautstärke nicht haben möchte, dann kann ich mich raus in den Biergarten setzen. Ich kann mich raus in die Außenboxen setzen, die also für mich der schönste Platz sind. Also ich hätte mir das früher gewünscht, wenn ich Geschäftspartner oder auch immer Leute einladen möchte, damit ich mich noch unterhalten kann, dann nehme ich eine Außenbox. Das ist so geil, wenn das Wetter passt alles. Ich sitze ein bisschen höher sehe, die Leute vorbeilaufen, dann finde ich da mal Ruhe und kann mich unterhalten und machen. Und wenn ich Party will, gehe ich halt ins Zelt und oder will raus an den Biergarten vorne runter mit Selbstbedienung. Also für jeden was dabei.
Ja. Also kann jeder für sich persönlich, wie er immer, findet ja in einen Optimierungsansatz bestimmt, was man persönlich irgendwie gern ein bisschen anders hätte, aber es kann sich ja nicht jeder sein, festbauen. Wenn man es aber, glaube ich, vergleicht und ehrlich zu sich ist, wie zukunftsfähig wäre jedes andere Modell, wie es vielleicht auch war, dann ist doch, ja, würde ich jetzt auch sagen, spricht da auch der Zuspruch, es kann man recht für sich stehen lassen. Ne? Weil das war, glaube ich, letztes Jahr, 2023, 2022 ja auch, aber auch im zweiten Jahr extremst gut besucht, oder?
Ja, also wir sehen es natürlich auch an den Bierabsatzmengen, wobei für mich das kein Indikator ist mehr, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, weil das wurde immer, wie viel Bier wurde verkauft. Aber die Zahl gibt es ja aus der Vergangenheit und der Trend war eindeutig klar. Und der ist auch bei anderen Festen eindeutig klar, wie der Gesamtbierabsatz und Weinabsatz, der sinkt auch auf den Festen und so war es auch in Miltenberg. In Miltenberg seit 2013 sind die Absatzzahlen nach unten gegangen und auf anderen Festen noch extrem. Und die Zukunft ist wie auch mit den Innenstädten alles, der Markt verändert sich, wenn ich nichts tue. Wenn ich nur normales Zelt, Aluzelt, Garnituren rein, fertig. Und viele machen das ja, weil sie auch wirtschaftlich dazu gezwungen sind, weil sie sagen, nee, ich habe mich mit anderen Festen wieder unterhalten. Wir gehen gerne mal auf andere Feste. Bei uns kommt ja auch der Herr Papert Junior, war die letzten zwei Jahre auch bei uns im Zelt gesessen. Haben auch gesagt, wir führen gern rum und zeichnen alles und habe ja da nichts zu verbergen. Und befürchte da keinen Wettbewerb. Und aber auch mit anderen Festen wird schon unheimlich sagen, nee, der minimale Aufwand nur noch, weil unter der Woche ist es ganz schwierig. Am Wochenende, klar, da kommt die Jugend und feiert und macht, aber die Jugend kommt nicht und isst noch der Haxe und macht, sondern die trinke eins pro Bier vielleicht und dann war's das. Ne? Ja. Und davon kann halt keiner mehr leben, wenn er ein bisschen Aufwand betreibt. Also geht das immer mehr nach unten. Ne? Das verändert sich, der Markt verändert sich. Und ich glaube, dass es auch in absehbarer Zeit einige Feste gibt es auch schon, einfach nicht mehr geben wird, weil es sich für keinen mehr rentiert.
Ne? Also das vielleicht, das, da kann ich mich noch ganz gut erinnern auch. Also ich bin so ab meinem 21. Lebensjahr in der Zeit nie in Miltenberg gewesen, in der Ecke, sondern war weiter weg. Ja. Ich kann mich aus der Zeit noch erinnern. Da war eher immer die Überlegung, ach ja, begrenztes Budget hast als Schüler, wie ja immer, an welchen Tagen gehst, an welchen ist überhaupt gut. Da war eigentlich, ich glaube, Donnerstag war immer so ein Tag, wo du gesagt hast, na, ob ich da bist du vielleicht nicht zwangsläufig reinkommen. Aber es ging eher darum, an welchen lohnt sich's überhaupt. Jetzt schien mir eher die Überlegung sein, na, wenn ich voll berufstätig bin, an welchen Tagen komme ich, was ja dann logisch ist, wenn es voll ist, überhaupt nach Arbeit, wenn ich noch fertig mache, bequem rein oder beschränke ich mich auf die Tage, wo ich früher Schluss machen kann. Wenn man so sehr jeden verstehe, für den es dann ärgerlich ist, wenn er mal da nicht reinkommen ist, wenn man aber ehrlich ist und aufs große Ganze denkt, ist das ja eine gute Lösung dann, wenn es jetzt einen Betrieb gibt, der so attraktiv ist, dass über die Woche verteilt was los ist. Also jetzt.
Ja, man, das ist natürlich die große Herausforderung, eine gleichmäßige Auslastung hinzubekommen. Am Wochenende, klar, will jeder weggehen. Und deswegen haben wir ja auch so viel Musikkapellen und so ein breites Programm, wie es vorher nie gab. Wir haben ja drei Gigs am Tag, also ein Frühschoppenkonzert, mittags Blaskapelle und abends halt mehr die Partybands. Wo wir Dienstag ja einen Tanzabend machen mit Schlagerband. Dies Jahr wieder die Familie Hosser da. Und wir haben jetzt auch am ersten Sonntagabend haben wir einen Schlagerabend, nicht Schlagerabend, volkstümlicher Abend mit einem Stargast. Das werden wir demnächst bekannt geben, der bekannt ist aus Funk und Fernsehen, um da auch wieder Leute zu ziehen. Wir haben am zweiten Freitag, den Markus Krebs, ist vielleicht bekannt dem einer oder anderen, der ja früher schon den Stoiber immer gut imitiert hat und heute ja einen Söder und einen Hupsi und so weiter imitiert. Der kommt am Freitag so um die Mittagszeit, am zweiten Messefreitag. Wir haben jetzt eine ganze Menge Busunternehmen angeschrieben, um dass die nach Miltenberg fahren, um unter der Woche mittags noch uns Gäste zu bringen. Und was jetzt halt ganz neu ist, wir sind jetzt dabei und das wird jetzt öffentlich werden, auch mit, ja, so was wir recherchiert haben, mit das größte Amateur-Dart-Turnier während der Messe und nach der Messe zu veranstalten. Also man muss es so ein bisschen vergleichen. In München gibt es das Schützenzelt. Da gehen die Schützen hin und das sehen ja viele, also normaler Gast sieht es ja gar nicht. Die haben im hinteren Anbau, haben die ja, glaube ich, 100 Schießstände stehen und da gehen die Schützen hin. Natürlich erst schießen und dann ins Zelt. Und deswegen heißt es ja Schützenzelt. War mir früher auch nicht so geläufig. Und wir haben jetzt, da bin ich auf die Idee gebracht worden, letztes Jahr vom Michael Riegel, der hat mich da drauf gebracht. Der ist auch jetzt dabei, da mitzuorganisieren. Und Dart ist doch das Richtige eigentlich. Dart ist ein Kneipensport, das sind Leute, die feiern gerne, die trinken auch mal ein Bier und da kann sich ja keins, kann jeder Dart spielen. Ne? Natürlich einer besser, der andere weniger gut. Und es ist einfach ein treibender Sport, solange man es halt Sport nennen kann, macht doch ein Dart-Turnier. Und das haben wir jetzt auch organisiert soweit. Also man kann sich anmelden. Und als Vierer-Mannschaft, die dann in zwei Teams spielen, also man muss und man soll auch nicht Dart-Profi sein, einer dabei darf dabei sein, der schon ein bisschen geübt ist. Und die Vorentscheidungsrunden werden in den beiden Lounges oben gespielt während der Messe. Dadurch haben wir wieder Gäste natürlich in den Lounges und haben dabei halt da oben schon mal Leben drin. Und eine Woche danach, an dem Samstag danach, dieses Jahr am 7.9. ist dann das große Event mit den Endspielen. Da haben wir insgesamt, glaube 26 Boards stehen und ich habe den Dartverein Kollenberg mit dazu motivieren können, dass die da unterstützen, als Schiedsrichter und so weiter tätig zu sein. Und dann sind die Endspiele und da gibt's dann auch noch zusätzlich ein Single-Turnier. Da sind wir jetzt noch am Überlegen, ob wir das als auch als Zwei-Team machen, wo die geübteren Dartspieler noch mal ein bisschen professioneller spielen können. Es winken schöne Preise. Ja, zum Beispiel sind wir jetzt dabei zu organisieren, denn für die Gewinnermannschaft, das gewinnt immer die Mannschaft, ein Wochenende auf Mallorca, ein verlängertes mit Flug und Hotel. Wir sind dabei, jetzt noch Sponsorpreise zu bekommen, also so, dass auch da lukrativ ist. Es werden dann auch die Lucky Loser können dann noch weiterkommen in die Endrunde. Und es gibt dann auch für die Verlierer wieder noch Verlosung und dann ein bisschen Show auf der Bühne, so Elli Pelli, wer das kennt, mäßig, ja. Mit Show und Musik. Und dann haben wir so ein paar Ex-Profis oder einen Ex-Profi noch dann zum Schluss, wo dann noch Spiel gegen die Gewinner wieder von dem Turnier. Und das will ich etablieren, dass sich das jedes Jahr wiederholt, dass es einfach Dart und Lechner wird und Mess, das soll zusammengehören. Und das soll aber für die Leute sein, die Anmeldebedingung ist 30 Kilometer Umkreis von Miltenberg. Ne? Und damit man nicht jetzt die Profis herkommen und räumen die Preise ab. Ne? Von weit her.
Fast wie so eine kleine Kreismeisterschaft, oder?
Ja, das kann jeder teilnehmen, ne? Firmen, Vereine, ne? Und dann soll die natürlich möglichst kommen und an dem 7.9. zum Anfeuern, ne? Die können dann Tische reservieren, machen. Und ja, also ich glaube, dass das ganz gut wird und dass ich dann was habe, was sich jedes Jahr wiederholt einfach. Ja. Ja, was dann zur Mess gehört einfach. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch zeitgemäß und schauen wir mal. Ich würde mich freuen, wenn es zum Erfolg führt. Ist jetzt wieder eine riesen Herausforderung, die Organisation. Ich habe selber keine Ahnung gehabt von Dart. Musste mich da jetzt auch erst reindenken, aber das macht mir gerade Spaß. Irgendwas ja wieder neu. Ich habe mich ja früher mit Küchen oder ich koche eigentlich so nie, aber muss mich ja auch auskennen jetzt, wie was gekocht und gemacht wird. Wobei wir jetzt ja nicht groß kochen, aber wie die Küchengeräte funktionieren, was brauche ich für Zutaten, was muss ich einkaufen, machen. Und genauso ist das jetzt auch mit dem Dart. Und das macht mir Spaß, das Ganze zu organisieren und würde man wünschen, wenn es gut angenommen wird und wenn sich jeder drauf freut, an der Messe können wir wieder Dart spielen und Woche danach ist das große Event mit Party.
Es scheint mir so ein bisschen sinnbildlich für die Vision, die du dafür hattest zu sein. Also ich glaube, da sind wir uns einig, da werden uns auch sonst viele zustimmen. Es gibt jetzt nicht zu viele Events, die gut funktionieren hier bei uns. Dann vor der Haustür. Also man wird jetzt nicht überlaufen mit, oh, diese Woche mache ich das, nächste Woche das. So. Und die Messe ist ja eine der Marken, der großen Highlights, die es bei uns überhaupt in der Region gibt. Und die Vision ist ja, glaube ich, für die Region, da das Highlight wieder ein bisschen aufzuwerten, was es früher vielleicht so schon mal war, aber droht immer weniger zu werden.
Ja, und das sage ich ja, Stillstand, meine, das ist ja nicht von mir erfunden, das Stillstand ist Rückschritt, ne? Und so wie ich es vorhin erklärt habe, so ist es an vielen, bei vielen Festen. Und wenn man nichts tut, nichts investiert, und dann geht es halt immer weiter bergab. Ne? Und wer hat schon Interesse, Firmenkunden einzuladen in ein Zelt auf eine normale Bank, wo Bank an Bank steht, das ist ja kein Anreiz, das interessiert ja keinen mehr. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, das Recruiting von Mitarbeitern ist ja ganz wichtig, und deswegen haben wir ja viele Firmen, die laden ihre Mitarbeiter ein. Das ist für die ein Highlight auf der Messe, wenn der Chef uns einlädt, ja, und wir können da feiern und der Chef zahlt uns ein paar Bier oder ein Essen dazu. Und das ist einfach ein Highlight, und das ist Mitarbeitermotivation.
Ne? Gibt es wahrscheinlich genügend, die das aus den letzten Jahren dann so miterzählen können, wo sie vom Chef hier eingeladen. Also ich kenne einige Bilder von Kunden auch, die hier waren und die eine gute Zeit hatten. Insofern, auch das kann ich bestätigen. Ich glaube, zum Thema Messe, auch wie es bisher läuft, was anstehen wird, haben wir soweit vieles besprochen, Einblick gegeben. Fällt dir was ein, was wir jetzt vielleicht noch ausgelassen haben?
Wir haben jetzt hauptsächlich auch die positive Sachen natürlich besprochen. Ne? Es gibt halt immer auch noch Schattenseiten. Ne? Die dann wieder die Tare, wo wir es vorhin drüber hatten, wo ich sage, hätte ich es nicht gemacht, könnte ich heute jeden Tag auf dem Balkon sitzen, solange die Sonne scheint.
Ja. Was sind so die größten Herausforderungen, die gerade so dann noch anliegen und allgemein über die Jahre?
Das sind halt die Herausforderungen mit Behörden, Genehmigungen, ne, und
wasserrechtliche Genehmigung.
Da gibt es natürlich einige Punkte. Aktuell stehen jetzt auch wieder noch Diskussionen an. Dinge, die eigentlich vor 5 Jahren klar sein, die Basis klar sein gemusst hätte oder wo man gedacht hätte. Als Beispiel, mein Vorgänger Festwehr, der hat irgendwann einmal eine Gaststättenerlaubnis beantragt, die hat er bekommen, die hat immer gegolten, fertig. Wenn was geändert wurde, muss man das vielleicht melden und fertig. Bei mir fing das schon an im ersten Jahr, Gaststättenerlaubnis, ein Prozedere über Monate mit Anforderungen und hier und da. Und nach Corona dann, und dann auf einmal werde ich eingeladen, kurz vor der Messe. Wir müssen schauen, die Messe und wegen Lärm und so weiter um 22 Uhr zu beenden.
Also das kam kurz vor der Messe 2022. Wurde dir als Betreiber des Festzeltes dann mitgeteilt, dass
möglichst.
Und ursprünglich war der Plan bis.
Ja, das war, die Messe ging immer bis am Wochenende bis nachts um 1 oder ne? Die Busse fahren ja bis 2:30 normalerweise schon immer, und auch letztes Jahr noch.
Wahrscheinlich, weißt ja, dass du die Zahlen ganz gut auswählst, sind jetzt nicht die umsatzschwächsten Zeiten
nochmal. Der Wochenendabend, habe ich gleich gesagt, wenn das jetzt euer Ernst sein sollte, dann müssen wir aufhören. Da müssen wir aufhören, weil woher kommt das jetzt? Ja, und sie wollen ja nur die Bevölkerung schützen machen. Das heißt, dafür gibt es doch eine Freizeitlärmrichtlinie, genau dafür in Bayern, die sagt, Traditionsfeste und so weiter, 18 Tage im Jahr, muss das halt die Bevölkerung aushalten, dass es halt mal lauter ist. Und die Leute sind, die Messe gibt es seit 56 Jahren, nur weil jetzt irgendwo einer denkt, Lärmschutz und Wahnsinn.
Also, geht ja nicht darum, dass man nicht versteht, dass das natürlich Lärm bedeutet, ist ja klar, aber wie du sagst.
Das ist aber in Miltenberg jedem klar. Ne? Ja. Und das ist überall klar, wenn ein Fest oder eine Veranstaltung in der Stadt ist, dann ist es halt mal ein paar Tage im Jahr laut. Ne?
Und es geht ja auch um ein Einzugsgebiet, das ja sechsstellig ist, für das die Messe ja dann auch eines dieser wenigen Highlights ist, die es dann noch gibt so in der Region. Ne?
Das war zum Beispiel so ein Ding, das haben wir dann zum Glück wieder schnell weggebracht. Und dann kämpft man rum mit Gaststättenerlaubnis. Die kriegt man dann am Donnerstagabend beim Probebetrieb an der ersten Messe erstmals ausgehändigt mit Auflagen drin. Und das darf man alles gar nicht durchlesen, wo ich sage, der Wahnsinn. Ne? Vorher schon und hier noch einreichen und da noch. Verrückt. Ne?
Ist ja auch nicht so, dass man nicht von vornherein schon viel einreichen muss, dass es überhaupt geht. Und
war ja kein Surprise, keine Überraschung für alle Beteiligten, die bei der Genehmigung mit involviert sind, sondern im Gegenteil, wir haben 2019 im Oktober bin ich eingeladen worden vom Landratsanwalt, alle Abteilungen da, habe ich informiert drüber, immer mit offenen Karten, immer alles so, das und das machen wir. Und genauso kam jetzt letztes Jahr, 2 Tage oder 3 Tage vor der Michaelismesse, ein Schreiben, Herr Hofmann, wir müssen prüfen, ob wir jetzt eine wasserrechtliche Genehmigung für ihr Zelt brauchen. Jetzt nach 4 Jahren auf einmal.
Ne? Also wir müssen prüfen, ob wir es brauchen.
Genau. Und dafür brauche ich ein Gutachten, einen Gutachter und das und das und das. Hat es noch nie vorher gegeben, hat noch nie vorher drüber jemand nachgedacht. Und dann allein Gaststätten wieder, eine Gaststättenerlaubnis, die nur für die Messe, jedes Jahr wieder der neue Prozess. Und das raubt einem Zeit und Nerven, solche Dinge. Das haben wir jetzt auch nach Monaten mit Anwalt, mit allem Möglichen wieder die Kurve im Eis gebracht, haben ein Konzept erstellt mit der Stadt zusammen. Und ja, und so sind es jedes Jahr immer wieder, nach 5 Jahren immer wieder grundlegende, ja, existenzielle Dinge fast, die es früher einfach nicht gab.
Also naja, ja, ohne das Ganze ist der finanzwirtschaftlich schon genug Risiko und Verantwortung, die man reinlässt. Ja.
Wir haben vieles verbessert. Im ersten Jahr, klar, war mir klar, dass wir kein Geld verdienen, aber das war natürlich die rein betriebswirtschaftlich gesehen eine Katastrophe fast. Durch natürlich wieder persönliche Einlagen, das konnte ich zum Glück tun, ne, weil ich an das Konzept glaube, an den Erfolg. Und letztes Jahr konnten wir das auch vieles verbessern, was das Betriebswirtschaftliche betrifft, aber noch nicht dahin bringen, wo es sein müsste. Ne? So, damit sich das Ganze selber trägt in Zukunft. Aber das Potenzial ist da. Und wir müssen aber da an alle Stellschrauben noch weiterhin drehen und machen und optimieren. Und wir haben immer noch das Wetterrisiko. Man muss sich das ja mal vorstellen. Man muss in 10 Tagen oder halt plus die Veranstaltung seinen Jahresumsatz generieren, wo man das ganze Jahr dafür arbeitet. Und man hat keinen Probelauf, nichts. Man muss alles, 160 Leute müssen sofort wissen, was sie alle, jeder Handgriff, was sie tun müssen. Die Systeme, Kassensystem, alles muss laufen. Und wo gibt's das in welcher Branche? Ne? Andere Festwirte machen mehrere Feste im Jahr. Wenn sie eine jetzt so, beim nächsten kann ich es gleich dann in der Saison, wenn sie 10 Feste machen, optimieren. Wir müssen wieder ein Jahr warten, ne? Und tun theoretisch vorplanen und hoffen, wie jetzt das Startturnier, dass das alles so läuft. Ne? Und das macht's spannend, aber ja,
also da
man braucht auch ein bisschen Geduld dann immer wieder.
Ne? Also da habe ich mich ja damals ein bisschen erwischt gefühlt, als ich Mitglieder war, 22. Die haben da echt eine Herausforderung, dass ich mich erinnert habe, ich kenne es von einem Eventbetrieb, der alle 2 Wochen stattfindet, ungefähr die Größenordnung, was da an Leuten kommt. Und ich weiß, wie lange es dauert, bis man manche Abläufe optimiert kriegt, weil es einfach, ja. Und dann hilft ja, wenn es alle 2 Wochen ist, habe ich ja immer den Vergleich. Und es ist für jeden auch noch Mitarbeiter frisch. Ah, was hat vor 2 Wochen nicht geklappt? Also, ihr geht jetzt in Jahr 3 und habt da ordentliche Herausforderungen, aber auch viel positive Energie.
Klar, also ich freue mich wieder auf die Montage. Das ist ja auch mal wieder, ich fahre da gerne mit dem Stapler auch und helfe dazu und mache und nur auch körperlich mal betätigen. Ich bin jetzt so der Sportler, der zwar mache ich mich momentan fit, jeden Früh renne ich eine Runde, aber ich bin jetzt nicht so der Sportler, der da süchtig ist und sich trainiert, sondern wenn ich dabei wieder was erschaffe und so, dann macht das halt doppelt Spaß. Ne? Und wir haben wieder ein paar Verbesserungen laufen, die wir umsetzen wollen, die natürlich wieder Investitionen nach sich ziehen, aber jetzt im überschaubaren Rahmen. Und so geht es halt jedes Jahr immer, muss das ein Stückchen weiter optimiert und gemacht werden. Ne?
Wenn du sagst, die Montage ist ja was man, wenn man vorbeifährt, vorbeiläuft, sieht, dauert ja, sozusagen logischerweise, wenn ich jetzt hier nur das Modell sehe, eine gewisse Zeit ist aber ja auch was die Leute sich manchmal fragen oder dann diskutieren, wie dann das vielleicht mal erklären willst, was ihr in der Zeit dann macht, warum, was, wie aufwendig das halt auch wirklich ist.
Also ich behaupte mal, so wie es jetzt letztes Jahr gelaufen ist, haben wir natürlich schon vieles optimiert und wir müssen ja immer noch das Wetterphänomen mitrechnen. Letztes Jahr hatten wir das ja auch noch dazu. Hat es ja fast jeden Tag geregnet und das Jahr vorher hatten wir dann 30, 35 Grad. Ne? Wir haben das letztes Jahr jetzt in einem Zeitraum geschafft, gemacht und getan mit dem Montageteam, das dieses Jahr auch wieder dabei ist. Und die sind alle hoch motiviert, da bin ich auch froh drum. Und beschäftige ja regionale Firmen und Handwerker und nicht irgendwo aus Leiharbeiter irgendwo her. Das ist auch notwendig, dass die Leute wissen, wo sie hinlangen und dass ich qualifizierte Leute habe. Und die Montage, die läuft jetzt jedes Jahr, bin ich überzeugt, ein bisschen besser. Habe jetzt auch wieder eine kleine Maschine gekauft, wo man die Boderoste mit verlegen könnte, ohne dass die Leute plagen müssen. Und mehr geht da nicht mehr. Und ich kenne kein vergleichbares Zelt. Ich glaube, das kann man auch keiner sagen, der so ein Zelt in diesem Ausmaß, mit diesen Details in so einer kurzen Zeit aufbaut.
Das war ja auch klar von deiner Seite.
Ne? Ja, also das war halt die Challenge. Ne? Ja. Ich meine, ich habe allein Fahrzeuge und so weiter ordentlich investiert in das ganze Konzept, in die Transportkörbe und so
aber
weiter.
Aber war auch allen klar, die es ja mit entschieden haben, klar, das so gemacht.
Von Anfang an. Natürlich in der Konzeptphase. Ich glaube, mir kann keiner, gerade im öffentlichen Bereich, ein Sonderprojekt nennen, was in der Konzeptphase schon so detailliert geplant war. Natürlich konnte ich nicht auf den Tag genau und wissen, und brauchen wir jetzt vielleicht eine Woche länger oder irgendwas.
Also das Bauphase sich mal verlängern, da fällt dir in jedem Beispiel ein.
Und ich glaube, da gibt es kein, gerade im öffentlichen oder ein Sonderprojekt, wo in der Konzeptphase, ohne dass schon irgendwas gerechnet gemacht wurde, so detailliert auch von der Bauzeit, von allem Montagezeit veranschlagt wurde. Und das war ja die Herausforderung, weil auch wirtschaftlich muss es ja passen, ne? Weil wenn ich noch zwei Wochen länger, das kostet ja Geld alles. Ne? Deswegen ist ja die Challenge zu sagen, so schnell wie möglich montieren, aber natürlich auch mit dieser Reserve, wenn mal was dazwischen kommt oder die Messe ist ja halt an dem Tag und da muss alles stehen. Und also da sind wir, denke ich, schon sehr gut dabei und da gibt es jetzt nicht mehr viel Optimierungspotenzial und auch nichts Vergleichbares, weil wenn man es in München vergleicht, die bauen ja die dreifache Zeit auf.
Vielleicht noch zwei persönliche Fragen zum Ende. Einmal, weil ich glaube, auch das ist wo man vielleicht eine falsche Vorstellung davon hat. Also, du hast vorhin die Tür aufgemacht und hattest gerade jemanden dran, der reserviert hat. Du hast kurz danach, warst du hier am Laptop und hast alles Mögliche weggeräumt. Wie intensiv ist jetzt gerade schon, wie gesagt, im April?
Ja, das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang. Die Reservierungs-E-Mails, die sind letztes Jahr während der Michaelis, das ist schon reingekommen. Ich kann ja nicht E-Mails abwehren, sondern die kommen rein von Gästen. Ich versuche die natürlich im Ordner zusammen, sage immer, nee, ab nächstes Jahr, das haben wir auf der Homepage stehen gehabt, könnt ihr, was jetzt die Boxen und die, wo man ja Geld dafür verlangen, für die Tischmieden und die Empore betrifft, natürlich anfragen. Ich versuche die gerecht möglich abzuarbeiten. Viele schreiben einfach rein, nur Namen, anonym. Ich muss schon wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ne? Und erwarten dann immer, dass man da alles sauber beantwortet. Die Leute machen sich halt am Handy pop, hauen irgendwas hin und wenn man ja nicht antwortet, dann kriegt man, wenn ich sauber anfrage mit Adresse und alles, und dann kriege man von mir eine Antwort. Ich habe also die letzten Wochen mehrere hundert E-Mails bearbeitet. Das war jetzt so der Hauptakt noch neben der Organisation DART-Turnier. Dass wir die ganze Reservierungen, die Voranfragen schon mal eingeben ins System und haben ja jetzt, wenn jetzt das online geht, das Reservierungssystem dann freigeschaltet, haben das dieses Jahr auch ja ein bisschen geändert mit den, wie wir vorhin schon erwähnt haben, mit dem Mindestverzehr und so weiter. Das wird dann automatisch Bändchen gedruckt, wo die QR-Codes drauf sind, ist auch wieder ein neues System. Das muss programmiert gemacht werden. Man muss sich da Gedanken machen, wie kann ich die Bändchen drucken, welchen Drucker funktioniert. Das ist alles nicht in einem halben Tag entschieden, sondern das ist alles Arbeit. Und seit Anfang des Jahres arbeite ich, denke ich, mindestens an 6 Tage die Woche, mindestens 8 Stunden oder 10 für die Messe. Ne? Und das wird jetzt nicht weniger. Ne?
Und das ist ja noch harmlos verglichen mit dem, was dann während der Messe abgeht. Wie viel ist da einfach nur durchkommen und wie viel kannst du die Zeit auch aufsaugen und selber genießen? Dafür hast du ja, glaube ich, ursprünglich schon auch mal gemacht. Ne?
Ja, also natürlich, habe ich ja Spaß dran, da selber ein bisschen Freude zu haben. Und ich denke, das ist letztes Jahr schon ein ganzes Stück gelungen. Auch natürlich durch das, dass ich hier übernachtet habe im Wohnmobil. Und ich habe mir oft auch mal abends dann immer zwischendurch immer so ich habe immer so stundenweise mal 1-2 Stunden geschlafen, also kein Wie am Stück mal.
Letztes Jahr dann schon im Wohnmobil, ja, das Jahr vorher hat es dir, glaube ich, eine Liege.
Ja, vorher habe ich hier eine Liege und gehabt und aber da waren immer Leute und Krach und so weiter. Also
ich kann mich erinnern, es war meistens Viertel, halbe Stunde, dann stand es doch wieder da.
Dann wieder raus, ne? Und das hat letztes Jahr schon gut funktioniert, so wenn dann so ziemlich der Feierabend eingekehrt ist, dass man dann selber mal ein Bier getrunken hat und hat sich mit hingesetzt, dann war auf die wir hatten ja in der Ecke, haben ja meine Lechner-Freunde dann den einen Tisch ein bisschen dekoriert, ne? Haben es ja unser Wohnzimmer genannt jetzt. Und dann so nach Schluss dann auch mal hinzusetzen und in der Runde oft mal die Leute von der Band dabei. Und das war schon ganz lustig und trotzdem war ich dann früh wieder bei der ersten raus. Ne? Aber dann das heißt, in der Jogginghose raus, dann hätte man die Zähne geputzt und rum und geguckt und dann rein, geduscht, gemacht und vielleicht nochmal nach Hause gefahren und dann ging es weiter. Ne?
Aber das sind ja Tage, die von früh um 10 ab circa, ja, oder?
Nein.
Also dein Tag geht früh los,
mein Tag geht um 6 Uhr kommen die Putzkolonne und die was sauber machen. Und das kriege ich natürlich mit, wenn dann nebendran der Glascontainer, das Glas ausgeschüttet wird. Und da bin ich auch raus, habe keine Ruhe, dann nochmal zu gucken, dass alles läuft. Und das hat, letztes Jahr hat es schon dann Spaß gemacht, also bisher, dass man da auch, ja, meine Frau will es da nicht, dass sie hier noch mit übernachtet, aber sie ist letztes Jahr auch schon ein bisschen mehr mal auf die Messe gekommen. Ich denke, das wird dieses Jahr sich nochmal hoffentlich steigern, dass man das selber auch genießen könne und ein bisschen uns um die Gäste und so weiter kümmern könne.
Und was ist jetzt so der Zeithorizont, den habe ich nämlich nicht parat, für den die Messe jetzt in dem Konzept fix ist?
Wie meinst du jetzt?
Das wurde ja auf wie viele Jahre vergeben an euch quasi?
Ja, das war ja schon vielleicht anfangs erwähnt, bei dem Telefonanruf, ne, wo der Zuschlag hat, ist aber, ne, und es ist ja jedem, der ein bisschen Ahnung hat, wenn er was investiert und finanziert, dass er das abschreibungstechnisch und das muss ich ja bezahlt machen über einen gewissen Zeitraum, nicht in einem Jahr, das ist ja unmöglich. Ne, ja, das war so der bittere Moment, dass ich habe immer gesagt, 10 Jahre brauche ich mindestens. Ich habe 10 Jahre kalkuliert, was jedem einleuchtet, der ein bisschen kaufmännisches Verständnis hat. Und es ging dann ausschreibungstechnisch nicht, weil man versäumt hatte, die Ausschreibung korrekt auszuführen, weil die hätte dann ab einem gewissen, weil ich zahle ja Geld hier dafür, für das, dass ich das Zelt betreiben darf während der Michaelismesse und nicht wenig. Und das ist halt so viel, dass es dann, wenn es mehrere Jahre läuft, ins EU-Recht reingeht. Ne? Das hat man dann halt festgestellt. Okay, wir haben dann eine Lösung gesucht. Ich habe im Prinzip wie einen Handyvertrag, der, wenn er nicht gekündigt wird, automatisch weiterläuft. Ne?
Okay.
Also muss er gekündigt werden.
Aber ja nicht jährlich, sondern?
Ja, könnte jedes Jahr gekündigt werden, beiderseits. Ne? Bis zu einem gewissen Zeitraum. Und das ist so, war so der Deal. Ja, ich bin das Risiko eingegangen. Mein mittlerweile ist es auch so. Natürlich habe ich mir schon Plan B überlegt, ja. Wenn die Miltenberger oder wenn es mir irgendwann zu blöd wird, da gibt es natürlich auch Grenzen, ne? Wenn man sagt, immer wieder Ärger und immer wieder Zirkus mit Behörden und hier und da und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Und wenn man das irgendwann zu blöd ist, da ist mir mein Leben, ich bin nicht mehr der Jüngste, ist mir mein Leben zu schade, weil das habe ich dann auch nicht mehr nötig. Dann ist auch der Schritt schnell mal getan, dann bin ich es halt nicht mehr. Ne? Und man, ich erwarte da keine Almosen und keine Mitleid oder irgendwas, sondern einfach mal nur zu erkennen, ja, den Nutzen für Miltenberg, viele Sachen her, andere Bürgermeister, andere Stadträte, wir würden uns wünschen, wir hätten so jemand, der das macht bei uns im Ort. Ne? Und aber das ist halt in Miltenberg leider nicht überall so, weil die Parkplätze eine wichtige Rolle spielen für Miltenberg, obwohl es vorne genügend gibt. Und da ist halt so eine gewisse Lobby da, die die meint, wenn es nicht wäre, dann wäre es besser für sie. Ne? Obwohl der Markt sich so entwickelt, aber man sucht halt da immer so ein bisschen Schuldigen dafür.
Ne? Ja, geht glaube ich, für jeden so ein bisschen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass man die Zeit hat, länger drüber zu sprechen, zu verstehen, was auch Hintergründe sind. den Spagat zu schaffen, den Interessensausgleich hinzugehen. Um den geht's ja oft. Ne? Dass für mich jetzt, wenn ich hier meinen nächsten Parkplatz habe, vielleicht ein paar Wochen, nicht die absolute Wunschlösung ist, dass so ist, akzeptiert, aber dass es fürs große Ganze Mehrwert liefert, ich glaube, das haben wir jetzt auch nochmal rausarbeiten können und das kann man dann auch wieder im Herbst sich fordern schon.
Man könnte da ja auch noch mehr tun, aber da ist ja kein Wille da von anderer Seite, da mehr zu tun. Letztes Jahr habe ich ja das mit angeschoben, dann macht halt Parkplätze hier vorne hin. Ne? Wieso müssen die Busse immer parken? Die könnten doch nur ein- und aussteigen. Aber da war jetzt anscheinend ja auch ein Vorschlag. Parkplatzkonzept ist wieder abgelehnt worden, wieso auch immer. Ich weiß nicht, was Miltenberg die Touristen bringen, die nur mal durchlaufen und wieder in den Bus und weg. Ne? Das ist oder Gäste, die hier übernachten. Wir haben ja so viele Firmen, die hier dann auch übernachten, die schon längst gebucht haben, ne? Die von weiterkommen oder die gerne ins Zelt gehen. Und ja, das müssen die Leute selber wissen. Das ist halt Politik und Demokratie. Ja.
Manchmal geht es auch um Aushalten.
Tja.
Dann kommen wir noch an den Punkt, wo wir nochmal auf unseren Einstieg zurückkommen. Ich hoffe, deine Befürchtung, oder die es ja gar nicht in der Form gab, aber es haben sich keine Befürchtungen bewahrheitet, oder? Dass wir im Worst Case drauf kommen können.
Ja, ich habe mich ja zurückgehalten. Nein, Quatsch, aber alles gut, ja.
Ja. Von meiner Seite war es auf jeden Fall so, es war ja fast keine Erwartung. Ich wusste ja, wir haben ja schon öfter mal gesprochen, unter anderem eben in der Vergangenheit während der Messe. Das ist, glaube ich, für alle, die sich's anhören, wenn sie denn sich für die Messe interessieren, auch spannend ist zu erfahren, was sind die Hintergründe, was ist der Werdegang, was ist auch so das moderne Wort Mindset von demjenigen und oder man muss ja die ganze Familie auch mit reinnehmen, die das hier betreibt und viel Zeit und viel Arbeit, viel ja auch Konzept eingesteckt hat. Ich glaube, man hat ein besseres Verständnis, wenn man es gehört hat und ja, kann das auch, vielleicht ist ein bisschen ein Lerneffekt dabei, manches sich von Namen anschauen, verstehen, was dahinter steckt und dann Meinung bilden.
Also, ich bedanke mich. Ne?
Danke dir. Ja. Und alles Gute für diese Messe, die für nächsten Messen.
Die nächsten Start-Turnier.
Viel Erfolg.
Jo, danke.